Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright. Ja, was soll ich sagen? Sag's ganz fair und ehrlich. wieder mit dem Rufen. Und das wissen auch nur der Rufen und ich, dass schon wieder mit dem Rufen jetzt ist. Weil es ist wirklich passiert. Wann haben wir Podcast aufgenommen? Letzten Montag. Ja, vor zwei Wochen. Ja, stimmt, genau. Und dann wollte ich das ganz cool alles zusammenschneiden. Ist ja alles sehr easy. Dauert irgendwie nur 5 Minuten in der Regel. Und ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen, habe ich wirklich den kompletten Podcast gelöscht. Ich habe mich 20 Minuten darüber aufgeregt. Also ich habe auch natürlich geguckt, ob man das nochmal rückgängig machen kann. Aber nein, es ging nicht. Und nicht, weil ich zu doof bin. Also doch, ich habe einen doofen Fehler gemacht, aber es musste vielleicht mal passieren. Und etwa weg. Danke an Apple, danke ans iPad, an GarageBand, weil man nur begrenzt Möglichkeiten hat, Sachen wieder rückgängig machen zu können. Ja, und es war weg. Und deswegen nehmen wir das nochmal neu auf.
Yeah.
Danke, dass du nochmal da bist.
Na klar, gerne.
Und das Ding ist ja so, wir haben uns ja, also ich glaube, in der Folge, die nur wir kennen, die in unseren Köpfen drin ist, wir gehen ja jetzt nicht, wir stellen das ja jetzt nicht nach. Also, nein, ist ja Panne. So, ne? Sondern wir quatschen eigentlich irgendwie, natürlich vielleicht nochmal das gleiche, was wir nochmal gequatscht haben.
Ja.
Achso, ich wollte nochmal ganz kurz nochmal vorweg sagen, weil wir sind jetzt ultra tagesaktuell. Heute ist Dienstag, der 21.
Ja.
Ne? Ja, der 21. Und ja, ich weiß, normalerweise kommt Podcast immer donnerstags, aber weil ich wollte die Folge ja letzten Donnerstag veröffentlichen, ging nicht, weil ich gelöscht habe. Deswegen veröffentliche ich diese Folge sofort, wenn wir die fertig haben. Also gibt es heute Abend schon Podcast, bin Ruben. Genau, so. Immer dienstags. Dienstag ist der neue Donnerstag. Ausnahmsweise, ich weiß, aktuell läuft nicht so viel. Technisch gesehen war richtig. Letztens kam schon freitags eine Folge, jetzt dienstags, was ist hier los? Und falls ihr euch wundert, ich hatte, glaube ich, gestern, für die Hörer und Hörerinnen, die mir auf Instagram folgen, hatte ich ja so einen Aufruf gemacht von wegen, ey, stellt mir Fragen, Q&A. Q&A, ich wollte fast QAnon sagen, Alter. Habe ich das Richtige gesagt? Q&A.
Quinoa.
Das gibt es natürlich, das nehme ich aber noch auf. Also das wird dann, ich glaube nicht, dass das jetzt Donnerstag rauskommt, sondern vielleicht nächste Woche erst. Aber ey, lasst euch überraschen, aber ich habe viele, viele tolle und viele Schrottfragen von euch bekommen. Aber dazu mehr zum späteren Zeitpunkt. Jetzt freue ich mich, dass wir Talk mit einem Rufen machen können.
Yeah.
Nochmal. Und ich steige trotzdem damit ein, was ich in der ersten Fassung schon gesagt habe. Und zwar mit dem Ding Ruben, dass, woher man sich so kennt, mir immer gesagt worden ist, also wenn ich damals im Shop noch gearbeitet habe, wenn du als Kunde dann reingekommen bist, ist dann immer so, ja, wer ist das? Ja, ist der Ruben. Ja, und ich so, ja, wer ist denn der Ruben? Er ist ein alter Hardcore-Typ. So, und jetzt kannst du das nochmal erklären.
Ja, alt, damals war ich noch nicht so alt wie heute, aber alt ist vielleicht, ich bin Mitte 40, so, und damit bin ich für viele, die heute Hardcore sagen oder auch zu der Zeit Hardcore gemeint haben, auch wahrscheinlich schon relativ alt. Alt daher, weil ich halt auch sehr früh dabei war. Es ging bei mir so mit 9 los.
Jo.
Ich bin so mit 9 so langsam gängig geworden, habe die Musik kennengelernt. Das war damals alles nicht so dogmatisch, wie es zeitweise ja war und heute teilweise ja immer noch ist, dass man halt nur eine Musikrichtung gehört hat, sondern es fing alles an mit einem ominösen Mixtape, eine TDK 90-Minuten-Kassette, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Und da waren Bands drauf wie Ramones, Dead Kennedys, da waren dann aber auch die Pixies dabei, da waren Neil Young drauf, da waren Sisters of Mercy drauf, da war Bad Religion drauf, da waren NoFX drauf, da waren aber Youth of Today drauf.
Mhm.
Und so weiter, und da ging hoppla, da ging für mich
erzähl euch weiter.
Ja, der Paul ist gerade blau.
Ja, genau, erzähl euch, ne, auch wenn hier Feierabend ist.
Ja, und auf jeden Fall, das war so mein Einstieg in diese ganze Welt, ja, und kurze Zeit später habe ich dann tatsächlich noch so diese klassischen alten Hardcore-Revelation-Bands dann auch live gesehen und so weiter, und so ging das los. Und ja, und daher bin ich vielleicht für einige ein alter Hardcore-Typ, wobei auch ich wurde natürlich von den Älteren damals, die dann schon 15, 16, 17, 18 waren, auch mitgenommen. Ja. Also, das heißt, es gibt Leute, die sind heute 60 und das sind für mich die alten Hardcore-Typen.
Ja, das verschiebt, es verschiebt sich.
Genau, ja, absolut. Und das ist auch cool.
Ey, voll, natürlich. Ich glaube, das habe ich. Ich sag das, obwohl das vollkommen egal ist, weil die Leute hören diese Folge und die kennen die andere ja nicht. Die kennen ja auch nur wir. Und ich werde ganz oft sagen, ja, das haben wir schon mal gequatscht gehabt, aber wir haben beim letzten Mal, in der ersten Folge, hatten wir auch, was war das denn nochmal? Nee, hatte ich glaube ich auch gesagt. Das ist ja jetzt, also ich finde ja Hardcore-Talk auch ein bisschen spannend, aber wir gehen jetzt auch nicht so tief in diesen Hardcore-Talk hier auch rein. Nee. So, ne? Ich komme ja auch nicht richtig aus der Szene. Und ich wollte noch sagen, ich weiß nämlich noch, ausnahmsweise hat ja auch jetzt nicht dich mir mal der Walle oder irgendwie Tom Bartels empfohlen, sondern der Pete, mit dem du auch in der Band spielst.
Jo.
Weil der Pete meinte irgendwie, ey, Podcast bin Rufen. Das ist auch schon ultra lange her. Da war der irgendwann hier und da war ich so, ey klar, warum lass doch Podcast bin Rufen machen? Weil du auch, also bist ja auch früher schon in Bands aktiv gewesen.
Ja.
So, hast ja auch letztens gesagt, du hast eine Band, wer war mit dem Peter Sievers gehabt oder nicht?
Ja.
Ne? Wie hieß die?
Marauder.
Jo, stimmt.
Ich habe bei Marauder mal gespielt, eine Zeit, bis es dann so abgefahren wurde, dass ich mit dem lieben Robert nicht mehr mitkam.
Also, und Robert Novak, genau. Ja, ey, eigentlich ist das voll geil, weil die erste Folge ist was wie eine Pre-Production
gewesen. Ja,
so einfach um zu gucken, mal hat funktioniert. War nicht so toll, so, ne? Ja. Und jetzt kommen wieder voll die Sachen, wo man eher drauf einkommt. Stimmt, du spielst mit Robert Novak auch zusammen.
Ja, früher, also heute nicht mehr.
Gitarrist von japanische Kampfhörspiele.
Genau. So,
ne? Genau, wollte ich mal sagen.
Ja, abgefahrener Typ. Der hat mir damals das erste Mal die Tränen in die Augen getrieben, weil er sagte, ja, ich habe da so eine neue Gitarre und dann packte der so eine Ibanez-Fletsche da aus. Ich glaube, die war pink oder neongrün, so eine Frank and
Bailey-Peitsche
da.
Der ist ein riesen Frank and Bailey-Fan.
Völlig.
Ja.
Ja, und auch geil. Also ja, total irre. Ich habe aber durch den Robert zum ersten Mal ein Apprecio gehört.
Was?
So ein Apprecio.
Achso, dass der wahrscheinlich so gesweept hat.
Ja,
wahrscheinlich.
Dann. Na, ja, Sweet Picking und so, das ging da so los und... Und ich habe gedacht, was ist denn das?
Ja.
Was macht man damit?
Ja.
Also ist das eine Gitarre?
Mhm.
Oder ist das eine Harfe? Keine Ahnung, was ist denn das eigentlich? Ja. Ne? Und das blieb mir so ein bisschen verborgen, weil ich da auch dachte, was ist denn das? Und ja, und plötzlich 3 Monate später kam der Robert dann irgendwie in den Proberaum und machte das.
Ja.
Und da habe ich gesagt, so, und jetzt bin ich raus.
Ja, also
das habe ich nicht kapiert. Das überstieg meinen Horizont bis heute.
Also ich glaube, ja gut, wenn man jetzt so, also schöne Grüße an die Sweep-Picker und Pickerinnen da draußen. Also
Respekt.
Immer tierischen Respekt. Ey, mich hat Sweepen nie gekickt. Also wirklich, also ich kannte ein bisschen. Ich mache das meistens dann, also die absoluten Pros machen das ja dann über das ganze Griffbrett
ja,
so, ne?
Ja.
Und ich finde die Bewegung halt immer ultra prall so, ne? Weil das Ding ist ja, du spielst ja, eigentlich ist das wie, als wenn du einen Downstroke beim Akkord machst, aber natürlich musst du die Seiten natürlich dabei wechseln. So,
ja,
ne?
Ja.
Das ist sonst halt Fake Sweep, wenn du einmal nur wieder machst und du darfst mit der rechten Hand nicht stoppen oder mit der linken, je nachdem, welche Orientierung man hat. Ich habe vor den Sweepern immer ultra viel Respekt.
Ja.
Also, aber muss irgendwie auch im Kontext passen. So, ne? Ist für den neoklassischen Metal manchmal cool.
Ja.
Ich glaube, für Grind oder sowas, ich glaube. Japanische Kampfspiele ist, glaube ich, Grindcore, so, ne, so...
Keine Ahnung.
Würde ich jetzt mal sagen, so,
wahrscheinlich.
Ne? Irgendwas, genau, oder
irgendwas
auch...
Wildes.
Irgendwas Wildes. So. Ich glaube, ein Death Metal, ist das im Death Metal auch bekannt, Sweepen?
Bestimmt.
Bestimmt, ne?
Ja.
Glaube ich auch. Also alles, was so ultra schnell ist, ich kenne also, ey, wenn ich mal ganz tief in mich gehe, da komme ich... Ich weiß gar nicht mehr, woher die Band irgendwie in meinem Umfeld gekommen ist. Ich höre sowas auch gar nicht, aber... Es gibt eine Band oder gab, die hießen, ich glaube, Necrophagist. Ich glaube, man spricht es auch so aus. Also musst du dieses, ne, Necrophagist
sagen. Leicht heiser.
Und genau, und da war dann, ich glaube, es ist eine deutsche Band und da hat dann auch der Typ halt irgendwie so ultra krass dann rumgesweept und so und einfach nur so, ne? Und ist halt auch immer so ein bisschen sweepen natürlich. Ich meine, klar, macht auch so ein Tosin Abasi von Animal SD, das macht er natürlich auch.
Klar.
Und das ist halt am Ende so sweepen, ist auch immer so die Endgegner-Mucken-Technik.
Völlig.
Jedes Mal so, ne? So Boss-Battle und auf geht's. So,
ja, total. Und ich muss auch sagen, das war einfach so ein Ding und das ist natürlich schon krass. Was man sich antrainieren kann.
Ja, klar.
Und der Robert hat das in einem Affenzahn gemacht damals. Ich meine, jetzt waren wir auch, glaube ich, weniger oder mehr als halb so alt, muss man sagen.
Ja.
Oder weniger als halb so alt. Naja, auf jeden Fall.
Wie alt ist der Robert eigentlich?
Oh, der müsste auch so 74, 75er Baujahr sein?
Ja, ja.
Ein Druckbild. Okay. Nee, aber das war damals so ein Ding und ja, und dann ging das auch in die Richtung und ach, es war einfach auch so eine Zeit, ne? Man hat sich da halt verändert. Ich fand das eh schon abgedreht, in so einer Band zu spielen. Da gab es 2-3 Songs, die habe ich, da habe ich Monate gebraucht, bis ich die geschnallt habe, was man da spielt.
Ja.
Weil ich habe vorher tatsächlich in Punkbands gespielt und in vor allem dann auch Hardcore-Bands, daher der alte Hardcore-Typ. Aber Hardcore war damals halt 3 Akkorde und irgendwie der Unterschied zwischen Punk war manchmal, dass man in der Strophe anstatt die Hi-Hat das Floor-Tom gespielt hat.
Jo.
Und das war dann halt so das, was das so ultra hart gemacht hat.
Ja.
Und es war halt genau einfach nur schnell. Man hat sich die Haare abrasiert, man hat sich eine Bundeswehrhose abgeschnitten und dann war man Hardcore. So, das war halt das Ding. Dann kam halt ein BMX-Rad oder ein Skateboard oben drauf und dann warst du halt da drin.
Ja,
so, ne? Und das war halt auch so die Zeit. Und wenn du halt da herkommst und selbst schon Bad Religion eine Band ist, die schon viel zu viele Akkorde zu scheinen hat in einem Song, weil aus einer Strophe kann man theoretisch schon 5 Songs machen anhand der Akkordwechsel.
Ja.
Und du kommst dann auf so ein Metal-Brett da. Das ist schon speziell. Nichtsdestotrotz war es etwas, was mir viel gebracht hat und was mein Spiel und mein Musikverständnis auch nochmal auf ein komplett anderes Niveau gehoben hat, weil also Punk und Hardcore sind auch nicht alles auf der Welt.
Ne? Nein, natürlich nicht. Also ist schon ultra cool, muss man schon sagen.
Natürlich.
Ne? Klar. Ja. Nee, aber nein, also um den musikalischen Horizont natürlich zu erweitern, was es so gibt, ne? Und was es klar für Techniken gibt. Das ist genau das Gleiche, wie als ich damals, ich habe ja beim Java-Unterricht gehabt, im Markus, ne? So, und in seinem bürgerlichen Namen. So, und da habe ich beim Java-Unterricht gehabt, so als kurzer. Fand ich halt ultra geil und ich weiß halt noch, also ich habe mir viel auf der Gitarre am Anfang selber beigebracht, so, ne? Also das war, glaube ich, irgendwie, wie das immer so ist, da müssen wir dann auch nochmal den Talk mal machen, so, wenn man dann anfängt, Gitarre zu spielen, ist ja so die ersten 4 bis 6 Monate sind ja ultra entscheidend, so, dass man am Ball bleibt, so,
ja, total, ne?
Wie das bei allem so ist, so,
immer,
ne? Wenn, und ich war erst so ein bisschen, klappt ja nicht, bla bla bla, und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ich habe mir, glaube ich, eine Songbook von Nirvana gekauft, von der, wie heißt der, von der Nevermind.
Okay.
So mit Tabulaturen und so. Und dann habe ich erstmal die Tabulaturen gesehen und dachte so, ist ja alles, geht ja sogar, ist ja alles relativ easy so. Ne? Also wenn man dann, ne, wie das dann irgendwie geht. Und natürlich muss man jetzt noch dazu sagen, dass dieses Songbook, das ist ja 1:1, wie die Aufnahme ist, ist ja transkribiert so. Ne?
Ja,
und dann sind da manchmal auch so Töne dann dabei, die dann der Typ, der es transkribiert hat, dann auch natürlich da aufgeschrieben hat, aber die du jetzt vielleicht gar nicht so spielen würdest. So, ne? Dann einmal runtergebrochen, habe ich mich dann hingesetzt, dann ging das irgendwann, auch ultra geil, und dann habe ich halt angefangen, irgendwie so so Offspring-Sachen und so typische Punk-Klamotten nachzuspielen. Millencolin, so, das war erstmal so leicht von der Hand geht. So,
ja.
Ne? Dann habe ich Unterricht beim Java gehabt, ich kürze jetzt ein bisschen ab irgendwann, weil ich musste mir den verdienen, weil meine Mutter hat gesagt so, nee, Paul, wenn du eine 2 irgendwo in Englisch schreibst, dann darfst du Gitarrenunterricht haben. So, ne? Dann habe ich natürlich, glaube ich, eine 1 zurück.
Ja. Aus dem Jungen ist man geworden. Da habe
ich eine 1 geschrieben und dann durfte ich Gitarrenunterricht am Java gegeben. Und der Java hat mir dann damals, glaube ich, so eine CD gebrannt und dann irgendwie was von Gilbert auch mit in die Hand gegeben,
oh, okay.
So Paul Gilbert und so. Und der hat mir eine CD mitgegeben, ich glaube, die Intensity Rock 1, also die erstes Lehrvideo von Gilbert. Ne? Und der, wenn er, die Leute, die das nicht kennen, guckt doch mal bei YouTube, da ist das nämlich auch hochgeladen. Und der fängt an, Gitarre zu spielen und ich kannte sowas vorher noch nicht. Und der hat, also ich saß da mit offenem Mund und dachte mir so, okay, das
ist eine Gitarre.
Das ist ultra krass.
Ja.
Also wirklich ultra krass.
Der ist ja auch.
Ey, voll. Der hat so eine pinke Ibanez. Gar nicht sein Signature-Modell. Da war der noch blutjung. So und dudelte einen drauf runter. Und ich dachte mir echt, also ich kam gar nicht mehr klar, weil der so krass gespielt hat.
Ja.
Und das war für mich auch so wahrscheinlich genau das Gleiche, wenn du dann einfach so merkst, okay, das geht also auch noch. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das geht noch. Und ich dachte eine Zeit lang, das war, also für mich war sogar schon, weil ich auch Metallica natürlich gut fand, dachte ich schon so, das Solo von Fuel ist für mich schon das Krasseste, was geht. Und da meint der Java so,
Ja, genau. In einem Moment.
Genau, kriegen wir hin, guck dir mal den Typen an.
Ja, genau.
Guck dir mal Gilbert an. Okay, alles klar.
Ja,
und das ist halt geil.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem, man muss ja auch Bock auf die Technik auch haben. Haben wir gerade auch schon mal kurz.
Total, ey, absolut. Bei mir ist das so, heute es gibt zwei Gitarren-Solos. Also ich bin nicht der Solo-Typ. Mhm. Ich kann das nicht gut.
Ja.
Und ich finde es auch nicht so geil. Und so richtig versaut hat mich Zach Wild.
Versaut im Sinne von...
dass ich keinen Bock mehr habe auf Solos.
Ah, okay.
Mhm. Weil ich kann sie nicht mehr hören. Ich war mit damals mit meiner schwangeren Frau... Black Label Society, jo, in der Essigfabrik, jo, in Köln. Und dann spielt er ein 16-minütiges Gitarrensolo. Yeah. Und irgendwann hat selbst die Band aufgehört. Und ich habe gedacht, Alter, hör doch auf.
Yeah.
Das ist doch auch nicht mehr geil.
Nein.
Das ist doch 30 Sekunden, himmelst du den an und dann sagst du so, und jetzt komm wieder auf den Punkt.
Yeah.
Nein, der spielt sich in Rage, vielleicht spielt er sich auch in eine andere Dimension und natürlich ist das toll. Aber das ist doch nicht 16 Minuten lang geil.
Ja.
Also das kann mir doch keiner erzählen, dass er das gut findet. Weil es ist auch immer das Gleiche. Da ist ja keine Melodie mehr. Da ist ja nur noch fertig.
Genau, der hat die gutes Thema. Das ist auch, kann man auch auf YouTube finden. Der hat, ist ja, Zach Wild ist ja beinharter Pentatonic-Player.
Ja,
total. Was jetzt auch gar, also
ist ja Pentatonic
ist ultra geil, so, ne? Also um Gottes Willen, so, ne? Aber es gibt die Pentatonic Hardcore von Zach Wild, wo der auch recht jung ist.
Okay.
Anfang, Mitte der 90er. Wo der, ich glaube, da sitzt er in der Kirche, so,
okay,
und dann ist so die Pride and Glory Zeit. Kennst du die Band?
Oh, deswegen finde ich den geil.
So, und das ist, glaube ich, also, wenn du ein Die Hard Zach Wild Fan bist, dann findest du ihn natürlich immer noch cool, aber ich muss sagen, Pride and Glory,
ja,
Ozzy Osbourne, also die ersten Sachen von Ozzy, so No More Tears, und ja, so die ersten Black Label Sachen, so, mhm, die fand ich cool, aber mhm, ich habe den auch mal live gesehen, ist auch schon ultra lange her, in einer Live Music Hall,
mhm,
und das war dann auch irgendwie so, ja, hast du mitgenommen, aber ey, viel zu viel geballert. So. Also, genau, weil der Baller, ja, der hat auch in den letzten Jahren, ich meine, bin ich auch vorsichtig, weil Zach Wild ist natürlich trotzdem krasser Gitarrist.
Absolut.
Aber der hat ja einfach so, der haut nur noch so, ja, Lick an Lick.
Ja.
Und bei der Pride and Glory ist halt dieses...
Geil.
Ja.
Ist einfach geil.
Anderes Feeling.
Ganz einfach. Und Paul, weißt du, ey, Pride and Glory, Zach Wild, warum kann den auch niemand vom Thron schubsen? Kennst du das Video... bei, ich glaube, MTV Unplugged im blauen T-Shirt, wo der Machine Gun Man auf der Akustikgitarre,
ja,
spielt,
ja, kenn ich. Mhm.
Und
ja,
dabei so lässig singt.
Ja. Das ist auf dieser Pentatonic Hardcore nämlich auch, glaube ich, drauf. Ist ultra geil.
Unfassbar.
Ja, und der, also ich meine, diese Pride and Glory Sachen, das ist halt wirklich so, das hat mir, da bin ich auch so geimpft gewesen. Geimpft, ganz schön heutzutage so, ne? Gechippt, sagt
man,
gechippt gewesen. Daher bin ich halt so drauf, mhm, erpicht worden. War mein erster Amp, den ich hatte. Oder aber auch alles der Jabba-Einfluss, der hat mich richtig verdorben.
Ja.
Sache.
Genau,
geprägt. So, ne? Ich meine so, ey, was für ein Amp? Ja, hol dir einen JCM800.
Ja, absolut.
Na klar. Also,
klar.
Kein 900er, nein, hol dir einen JCM800. Habe ich gemacht, ultra günstig geschossen sogar. Ich habe diesen Zweikanaler noch gehabt. Also, mhm, in Klammern, der Zweikanaler, weil der Clean Shell weiß auch nicht, wie die clean. JCM800 mit der passenden Box dazu, ich glaube, irgendwie für insgesamt 500 Euro damals.
Wow, cool.
Also, ja, krass billig. Komplett krass billig. Kann ich mich noch erinnern, habe ich hier von einer Band aus Essen damals geholt, von den Gitarristen. Wie hieß die Band denn nochmal? Irgendwas mit Box. Ich komme auch nicht mehr drauf.
Box?
Ja, nicht Out of the Box. Ich komme nicht mehr. Irgendwas mit Box. Die haben da in dem Gewerbepark Opti-Gewerbe. Genau, da unten im Proberaum gespielt. Und das fand ich ganz witzig. Ich war als Kurzer, bin da so rein, so, ne? Und der wollte den erst, werde ich nie vergessen, das war im Essen Rock Forum, hat den jemand inseriert gehabt. Mhm. Und ich war da angemeldet als Derek 41, großer Sum 41 Fan war. Und
natürlich, ne,
deswegen sehr gerne. Genau. Und dann meinte er, ja, ich verkaufe immer ein JCM800. Und ich so, boah, ultra krass. So, weil die bei eBay immer so bei 500, 600 damals, ja, gehandelt worden sind. So, ne? Und dann bin ich da hingefahren mit meiner Mutter und dann war ich da im Proberaum, so als Kurzer, ne? Und ich so, und dann stand ich da bei diesen erwachsenen Männern im Proberaum und dann so, ja, willst du mal spielen? Und ich so, Nee. Ich nimm den einfach. Und der hat den rufen, der hat den für 250 Euro inseriert. So, ne? Für 200, also der wollte 250 Euro haben.
Würde so, ich den, ne, auch jetzt kaufen?
Ey, ohne Scheiß. Und ich dachte mir nur so, okay, also ich war mega jung und, ja, der kennt die Preise nicht. Ja. Und dann hat er, glaube ich, nochmal nachgeguckt und hat dann gesagt, ja, ich habe nochmal nachgedacht, ich habe bei 250 gesagt, aber die sind ja ein bisschen teurer, können wir 300 machen? Und ich so, klar, ich war gar kein Ding so, ne? Mal habe ich den gehabt, kürzt dann ab, für mich den aufgerissen, einfach geil. Mhm. Also wirklich ein Wabba dann davor.
Ja.
Und da ist halt so richtig Classic Rock.
Ja,
so,
total. Ne?
Voll.
Aber das Ding pumpt halt auf.
Ey,
das ist einfach geil. Und ja, aber ach so, Moment, sofort Zach zurück Wild. Zum Amp.
Ja.
Zach Wild, nochmal zurück,
ja.
Gitarrensolo.
Ja, sorry. Mhm.
Ich habe zwei Gitarrensolos, die mich wirklich zum Weinen bringen.
Ja.
Und das eine ist, sagt dir Beth Hart was? Diese ja. Blues-Sängerin?
Ja, ja, ja.
Beth Hart hat eine Platte, die heißt Fire on the Floor.
Mhm.
Und da ist ein Song drauf, der heißt Love is a Lie.
Jo.
Und das ist so ein 3-Minuten-Rock-Ding in ja. so einem Four-to-the-Floor-Feeling.
Ja. Ja.
Und am Ende, ich glaube so bei 3 Minuten, kommt ein 10-sekündiges Gitarrensolo. Und das ist, glaube ich, eine Les Paul Goldtop.
Ja, mhm.
Auch über ein Marshall-Amp muss es sein, bis hinten hin aufgerissen und das Ding ist so trocken aufgenommen.
Ja.
Da ist halt nichts drauf,
ja.
ganz pur und der spielt halt eigentlich nur so ein paar Töne. Aber das, was der da spielt, ist genau das, was der Song braucht und diese dreckige, verzweifelte Stimme.
Voll.
Und dann kommt dieses Gitarrensolo und dann ist auf einmal Ende. Und das finde ich einfach mega. Und das sind halt nur so ein paar Töne. Aber das ist halt wirklich geil. Und dann ein langes Solo. Wieder aus der gleichen Ecke. So Blues-Rock-Zeug.
Ja.
Ben Poole
mhm.
aus England.
Mhm.
Zweite Platte. Und der... ach, wie heißt denn der Song jetzt? Jetzt ist er mir gerade... Hatte ich ihn, jetzt ist er weg. Fällt mir gleich ein.
Easy.
Ultralanges Gitarrensolo. Baut sich auf. Ich glaube 2 Minuten.
Mhm.
Aber... Das ist halt auch wirklich einfach nur großartig. Und mir fällt es auch gleich an. Das ist ein blöder Song. Time Might Never Come.
Okay.
Jo.
Und das sind
unfassbar. Die? Das sind meine beiden Gitarrensolos. Wenn ich die höre, muss ich mich hinsetzen. Dann werde ich ganz still mhm. und blass meistens. Und dann höre ich die an, bis sie zu Ende sind. Dann kann ich wieder aufstehen und weitermachen. Aber das ist wirklich so, wo ich denke, okay, so geht Musik. Und das ist, für mich ist ein Gitarrensolo eben nicht Zach Wild. Natürlich ist das geil. Und ich will auch keinen Frevel auf irgendwen, der was Schnelles spielt. Ich habe auch mega Respekt und finde das toll. Und weiß auch, wie viel Arbeit das ist,
klar.
das zu können. Und das respektiere ich maximal. Aber mich persönlich, und da ist eine ganz eigene Meinung, ich komme halt... Bei so einem Gitarrensolo, das muss mir eine Geschichte erzählen und das holt mhm. mich ab und
ja.
das nimmt mich mit auf eine Reise und auf eine hoffentlich traurige Reise,
ja.
weil ich finde, ne, man sagt ja immer, man muss es bluten lassen
ja.
und ich finde, genau das ist das und bluten auf der Gitarre, das sind halt nicht die perfekten, schnell gespielten Töne, es ist manchmal der Dreck
ja.
und der muss langsam und der Ton muss so lange trocken stehen, dass der dir quasi wie so ein Hobel die Haut vom Knochen
ja.
reibt.
Ja.
So, und ich finde, das ist das, wo ein Gitarrensolo geil wird.
Ja.
Und dafür brauchst du wenig. Du brauchst eine Gitarre und du brauchst einen Amp mit einem mega krassen Zerrer drin.
Da hau ich direkt mit in die Kerbe rein. An der Stelle ganz liebe Grüße an Peter Fischer.
Ja,
den
oh
will
ja.
ich gerne zitieren. Liebe Grüße, falls du das hörst. Ich habe natürlich auch in meiner jungen Laufbahn auch von Peter Fischer, also ich war Peter Burschünger war ich nicht,
mhm.
Dann habe ich übersprungen, bin dann mit Peter Fischer eingestiegen und der hat jetzt auch ein paar Gitarrenbücher geschrieben, ziemlich coole mhm. auch so, ne?
Und ich habe auch eins.
Ja, die Rock Guitar Secrets.
Genau.
So, die ist ein richtig gutes Ding. So,
ein cooler Liste. Ein gewisser Lars aus irgendeinem
Land. Da kommen wir bestimmt auch noch mal zu sprechen. So hatten wir auch ganz viel. Der Peter Fischer hat am Ende dieses Buch mit Rock Guitar Secrets, glaube ich, so ein paar Gitarren-Soli mal unter die Lupe genommen mhm. und hat einfach mal so auch, was so das Songwriting angeht, ja. so ein bisschen erzählt von wegen, ey, was für Soli-Arten es gibt und bla. Und es ist ja ganz oft so, ich glaube, der hat genannt so ein konzeptionelles Solo. Also
ja.
weißt du was, wo viel auch aneinander geschnitten ist. War doch erstmal gar nicht schlimm. Jetzt nehmen wir zum Beispiel, also ich finde Solo ultra geil von Extreme, Nuno Bettencourt,
mhm.
ganz liebe Grüße, falls du es hörst,
mhm.
Get the Funk Out. Das Solo mhm. ist also unglaublich geil. Mich hat das immer noch, weil das ist so technisch auf einem geilen Niveau gespielt,
ja.
aber auch trotzdem irgendwie songdienlich.
Ja.
Sowieso die ganze Pornograffiti 2 von Extreme ist für mich das unspielbarste Album der Welt.
Mhm.
Was ich sagen will, ist so, das Soli ist relativ lang, oder Solo, die Soli und das Solo ist relativ lang und du hörst trotzdem, ich bin mir ziemlich sicher, dass das geschnitten ist. Was aber nicht heißt, dass er das gar nicht kann, darum geht es gar nicht, aber das ist vielleicht so einfach im Studio auch
ja,
erarbeitet, dass man
genau.
einfach, du hast die Passage
mhm.
und dann guckst du jetzt so, okay, da machst du da das Lick und die werden dann halt irgendwie miteinander verbunden. Du hörst natürlich jetzt keine Schnittübergänge, aber du merkst an manchen Stellen,
nee, der kann da nicht wieder reingehen. Das geht nicht. Also einfach von der Lage her. Der macht das Band nicht gerade. Ist technisch eigentlich nicht möglich. Ja. Natürlich spielt er das live 1:1 genauso und du sagst, ultra geil.
Geht doch.
Ja. Genau, geht doch, klar. Ja. Aber ist natürlich auch eine Sache, um mich berühren. Natürlich, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, manchmal, klar, wenn die Musik auch ein bisschen melancholisch ist, oder der Song einfach auf die Fresse, nicht auf die Fresse ist, wenn der, wenn die Gesamtstimmung da ist, dann ist so ein Solo berührt dich. Nehmen wir hier auch ein geiles Zakk Wylde-Album, die Books of Shadows.
Ja.
So, und da ist auch eins. Genau, die zweite habe ich, die hat, ist noch gar nicht so alt.
Ja.
Die Books of Shadows 1, da ist, glaube ich, Sold My Soul drauf.
Ja.
Richtig cooles Solo. Ja. So, ne? Und auch sehr ausdrucksstark gespielt. Ja,
total.
Auch ein paar runtergefeuerte Licks, aber trotzdem, weil ich sage, cool. So, ne? Passt genau in die Stimmung.
Ja.
Oder nehmen wir mal ganz, ganz klassisch Guns N' Roses.
Ah, okay, ey, komm.
Also nehmen wir ganz klassisch Guns N' Roses. Also ich meine, ich bin trotzdem, ich habe mich am Freitag mit Jizzy getroffen und haben uns auch kurz irgendwie nochmal über Slash und so unterhalten. Und Slash ist nach wie vor für mich jetzt nicht der krasse Gitarrist aller Zeiten, aber der Inbegriff eines Rockstar-Gitarristen.
Ja, absolut.
Und so einer, den es wahrscheinlich so in der Art und Weise nicht mehr so geben wird. So.
Nee, glaube ich auch.
Und der spielt trotzdem, hör dir mal Guns N' Roses, nimm die ganze Appetite for Destruction, so, ne? Zeitloses Album oder auch meinetwegen die Use Your Illusion 1 und 2, Don't Cry, Hammer, also Hammer-Song, hammergeiles Solo.
Ja.
Ganz einfach.
Ja.
So. Und es gibt ja viele Gitarristen, und die das so spielen. Also verstehst du, die sowas angelegt haben?
Ja, die das so spielen, aber das ist genau das Ding, Paul. Ich glaube, es gibt die das jetzt so spielen in 2021 und die Typen haben das Anfang der 80er Jahre gemacht.
Das war anders, genau.
Das und stimmt. Ich finde, das ist genauso mit Hendrix. Also,
wer?
da soll es so einen Menschen geben oder gegeben haben, der war nicht ganz so lange dabei.
Jo.
Aber so, das ist halt die Akkorde, die der spielt, der war mit Sicherheit nicht der Erste.
Nee.
Aber die Art, wie er es gemacht hat, und wie das klingt, das ist doch der Startpunkt. Der hat doch dieses ganze Rockding losgefeuert.
Ja, genau.
Na, und das finde ich, oder jedenfalls in meiner Wahrnehmung, jeder Musikhistoriker mag mir Schelte geben, aber ich glaube, das ist da das Ding. Und wenn du dann von da so losgehst und hörst das dann, und dann kommst du automatisch in dem Sprung, da gab es natürlich sehr viele mega geile Musiker, und dann kommt natürlich irgendwann Guns N' Roses als so eine Superband, die halt ein eigenes Flugzeug haben, die halt irgendwie, keine Ahnung, all sowas haben. Wenn du überlegst, es gibt so ein Foto, habe ich mal gesehen, da steht auch zum Beispiel so ein, der Jet der Bundeskanzlerin am Flughafen, und dahinter steht dieses Monsterflugzeug von Iron Maiden.
Ach so, die Air Force One.
Ja, genau. Solche Sachen. Ich meine, das sind halt Superbands, und das kann man mögen oder nicht, aber was die machen, ist einfach für sich gesehen extrem gut.
Voll.
Und muss man nicht zwingend lieben, aber es ist halt anerkennbares Zeug, und das hat auch irgendwas, findest du in deinem Spiel. Aber was ich da auch sagen will, bei Slash, was ich mega finde, der hat halt natürlich diesen bluesigen, rotzigen 70s-Style gehabt, hat sich in die 80er Jahre katapultiert, und mit dem Geld, was er dann hatte, da hat er ja, nachdem er einigermaßen clean war, hat er ja auch Geld investiert und ist, glaube ich, zwei Jahre nach Andalusien gegangen, um Flamenco zu lernen.
Okay.
Der spielt Flamenco-Gitarre wie ein Typ, der noch nie was anderes gemacht hat.
Okay.
Und das ist halt so ein Ding, wenn du das siehst, zum Beispiel bei der Slash and the Conspirators da mit Miles Kennedy, dieses Projekt, da gibt es einen Song, der heißt Anastasia.
Ja,
okay. Da dieses Akustik-Gitarren-Ding, das kommt ja aus dieser Ecke. Und
klar.
Und dann kommt halt dieses ultra geile Lick, was der da losnagelt. Und das finde ich halt schon cool, dass der sein Spiel selber für sich weiterentwickelt hat.
Voll.
Und du hörst genau, wer das ist.
Ja.
Das hörst du beim ersten Anschlag. Und das finde ich halt mega. Und wenn du da heute immer noch hingehst und guckst dir den Typen an, dann ist halt immer noch genauso lässig. Auch wenn der, ich weiß nicht, 60 ist, ein Herzschrittmacher hat und sonst was. Aber der Typ, der weiß halt genau, wie es geht. Und wie du sagst, es ist ein Inbegriff eines echten Rockstars. Und heute?
Oder nennen wir auch mal so, wie man sich oder wie ich mir immer einen coolen Rock-Gitarristen vorgestellt habe.
Absolut,
oder so. Einfach so, weißt du, der hat eine Paula, der hat die tief hängen, ultra tief, Und dann hat er, und ich meine, Slash geht ja sogar noch über den Tellerrand aus der Gitarrenszene noch hinaus. Also den kennen ja auch Leute, die mit Gitarre relativ wenig am Hut haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und es gibt auch viele, die einfach sagen, oh, das ist bestimmt Slash. Weil Slash hat ja mit Michael Jackson zusammengespielt. Ja. So, den einen Song zum Beispiel, Give It To Me, wo der so auch ein ultra cooles Solo ist.
Total.
Kann ich auch nur empfehlen. Total. Auch richtig geschmackvoll gespielt. Und der Typ, ne, der ist jetzt auch nicht der, vom technischen Dinge, der krasseste Gitarrist. Der spielt auch manchmal, der dudelt manchmal einfach drauf los. Ja. Der hat seine Licks, die da abfeuert und man sieht manchmal ein bisschen sloppy gespielt, aber ist trotzdem geil.
Ja.
Der hat einfach diesen Sound. Und dann ist auch JCM 800 in der Silver Edition damals noch, die limitierte, die man tendenziell einen Ticken mehr Geld für bezahlt hat. Und ich meine, wie rough ist das bitte? Die Appetite for Destruction, ich glaube bei Paradise City oder auch bei Welcome to the Jungle, die fangen irgendwie bei 80 an. Also um eine Zahl zu nennen, ich komme jetzt nicht mehr auf die BPM-Zahl und hören irgendwo bei 102 kommen die raus. Und trotzdem ist dann immer noch ein Album, ich höre mir dann an, denke mir immer so, alles klar, es ist ultra zeitlos, ultra geil.
Na klar.
Und einfach auch, also ich weiß genau, was du meinst. Ich meine, das sind auch sowas, nennen wir das so, ja, wie so Researcher, die den Grundstein gelegt haben. Ey, Eddie Van Halen, leider von uns gegangen.
Ja.
Erster Typ in Anführungszeichen gewesen, also ich glaube, stimmt aber nicht, der ja auf der ersten Van Halen 1 bei Eruption die Tapping-Variante gemacht hat.
Ja.
War aber nicht er schon, das haben ein paar Jazzer vor ihm auch schon gemacht. Steve Vai hat es, glaube ich, dann herausgefunden, weil Eddie Van Halen hat sich, glaube ich, immer, wenn er das live gespielt hat, umgedreht mit dem Rücken zum Publikum, mit keiner sieht, was er jetzt macht, weil das dieses große Geheimnis war. Und Steve Vai, Dr. Sherlock Steve Vai, ist der Sache auf den Grund gegangen, hat es dann herausgefunden. Auch wenn da vielleicht schon Jungs und Mädels Folgen gemacht haben, aber Eddie hat das dann so rockfähig gemacht. Verstehst du?
Ja.
So. Und das musste natürlich, gibt es auch so Leute heutzutage, nehmen wir jetzt mal einen Tosin Abasi oder dieser eine Typ, wir haben uns nicht über den unterhalten, das war mit dem Jeezy in der Folge, den alle so abfeiern, so ein Anfang 20-Jährigen, der irgendwie The Verse oder was weiß ich heißt, komme ich nicht drauf, so ein Ibanez Endorser, schon Hals-Tattoo, der sieht aus wie 12, gar nicht richtig, weil er sieht aus wie 12, der Typ, so und hat irgendwie schon Brett hat tätowiert.
Okay.
Und spielt auch dieses Polyphone, wo ich, also damit kann ich nichts anfangen, also es kickt mich einfach null.
Ja.
So, das ist für mich alles viel zu, das klingt wie eine R&B-Platte, wo alles hin und her geschoben ist.
Genau.
Und manchmal beeindruckend gespielt, aber irgendwie fehlt mir da der Dirt, mir fehlt der Rotz und einfach die Aussagekraft an den Tag.
Geht mir nicht. Ja, und das ist es halt. Ne? Und ich finde auch, weißt du, wenn du so diese Rocksachen hast, ich persönlich finde das halt auch geil. Es muss halt ein bisschen Dreck sein. Und es muss manchmal auch einfach rotzig sein, weil sonst wird es auch hinten raus nicht mehr hart.
Ja.
Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch sage, es gibt einfach so ein paar Rock-Sachen, die sind halt geil, wie zum Beispiel, bleiben wir kurz bei Slash, nicht, dass der irgendeinen Einfluss auf irgendwen hätte. Aber
hat er nicht.
Aber,
keine Sau.
Aber dann nimm mal Night Train.
Ja.
Das Riff.
Ja.
Das hat mein Leben verändert, als ich rausgefunden habe, was der da macht.
Ja.
Und jetzt muss man ja auch sagen, heute, ey, alle jungen Leute, die anfangen, Gitarre zu spielen, seht, wie glücklich ihr seid, weil es YouTube gibt. Früher gab es das nicht. Ich hatte die Stadtbibliothek und bin da hingegangen und habe geguckt, gibt es da diese Songbooks.
Ja.
Und ich konnte ja auch keine Noten lesen.
Ja.
Und ich war mit 12, 13 auf der Suche und wollte unbedingt irgendwie ein paar geile Songs spielen und die Musik war auch noch nicht so weit und das ging ja dann rasend schnell irgendwann, aber das sind ja so Sachen, die, da kamst du ja nicht hin und dann hast du irgendwann so ein Songbook gefunden und dann hast du gesagt, okay, was ist denn das eigentlich? Und dann habe ich das nicht so schnell gerafft, weil ich dachte, der ist ja falsch rumgeschrieben.
Ja,
ja, ich schreibe heute auch nur Tabulaturen, weil ich mir nichts mehr merken kann, aber meine Tabulaturen stehen alle im Kopf. Mhm. Also die tiefe E-Seite ist oben.
Ja, genau.
Und wenn ich das dann...
Achso, eher verstecken.
So, ne? Und
muss erst mal checken, wie rum muss halt das lesen.
Ja, genau. Und das ist bei mir so, weil ich denke halt, okay, ich spiegel einfach meine Finger aufs Papier.
Ja.
Das ist meine Denke. Wenn ich da, als ich so ein Songbook gesehen habe, habe ich gedacht, Das ist falsch.
Ja, ein Tab ist ja so, als ob er die Gitarre einfach so auf den Schoß legt. Ja, genau. Von oben aufs Griffbrett geguckt.
Genau. Mhm. Ja, ja, und das ist bei mir halt so das Ding. Ich habe das halt dann auch erstmal falsch rumgelesen und dachte, ey, scheiß Bücher bringen alle nichts oder meine Gitarre ist kaputt.
Ja.
Konnte aber nicht sein, weil da kam ein D raus, wenn ein D kommen sollte. Also war das so das Ding. Aber tatsächlich, das hat halt extrem den Einfluss auf das Spiel und so gebracht. Und darüber habe ich auch, glaube ich, und wir hatten es ja, glaube ich, bei dem unveröffentlichten Cast.
Genau, den wir nicht mehr aus Gründen, aber ich so abgefuckt haben, alle Leute.
Ja. Und dann dann auch gerade eben, das Spiel kommt halt aus den Fingern. Und du kannst Equipment haben, wie du willst. Du kannst auf irgendeiner Pfeile irgendwas runterspielen. Am Ende des Tages hörst du, wie gut das Riff, der Song oder der Typ ist, in dem du einfach hörst, was aus diesen Fingern rauskommt. Und,
ja, klar.
Und das ist halt das Ding, wo ich glaube, da trennt sich nochmal deutlich die Spreu vom Weizen. Also du hörst, ob jemand irgendwann mal lange und viel Gitarre gespielt hat oder eben nicht.
Das ist das Ding.
Und ich meine, wir hatten, glaube ich, beim ersten Mal auch das Thema Joe Bonamassa.
Den musste ich gerade auch denken, prallerweise. Ich wollte auch eine Joe Bonamassa-Story erzählen. Ja, schieß mal los.
Na, und der Typ, natürlich hat der nur das Ultimative, aus was man als Gitarrist geil finden kann oder eben auch nicht, aber
ja.
Den kann man auch mögen oder nicht. Ich bin da auch, ich kenne den persönlich nicht. Ich war auch mal bei, ich habe mir das mal an der Lorelei angeguckt mit meinem Nachbarn Markus, schöne Grüße.
Da, wo auch Stevie Ray Vaughan mal gespielt hat, ne?
Jo, und im Vorprogramm war Satriani.
Tja, das ist ja.
So,
wird es nicht mehr geben.
Ja.
Aus Gründen.
Ja, ja, und auf jeden Fall, das war so das Ding. Und dann kam der Typ und war total nett, kam in so einem Kapuzenpullover und begrüßte seine Fans aus dem Auto noch. Das war jetzt noch, bevor das Ding so unfassbar durch die Decke ging, vor dieser Tour de Force, hieß das, glaube ich, die 4 Konzerte in England. Ja, und dann ging er halt auf die Bühne und halt eine Gitarre geiler als die andere, der Sound mega und der Typ hat aber auch, der hat diesen Ton.
Ja.
Der packt die Gitarre an und die fängt schon an zu schwingen, ohne dass er irgendwas macht, glaube ich. Und das ist einfach schon Hammer. Ja, der Sellout, okay, aber...
Quatsch. Nein. Hör auf. Also Joe Bonamassa ist ja so, der bringt ja nur ganz sporadisch mal ein Album raus. So vielleicht alle 10 Jahre. So, ey, unscheiß mich, bei Joe Bonamassa eine Sache, ich habe den auch live gesehen, ist auch schon ultra lange her, ich glaube, das war 2007 oder so. War
konnte man das noch bezahlen?
In der Zeche Bochum, so, ne? Und war ich da, liebe Grüße an Gerrit, falls du das hörst, weil ich glaube, wir waren zusammen da, und war einmal, um den gesehen zu haben, war irgendwie ganz cool, ich habe ein paar Sachen von dem, also da war der noch so ein ganz, immer noch so ein bisschen Insider-Tipp, so, ne? Und da habe ich mir angeguckt und dachte mir, cool, weil ich mit dem Jao irgendwie einen Song von denen gemacht habe. Ich glaube, dieses Taking a Hit oder sowas, wo ein ganz cooles Solo drauf war. Da dachte ich so, auch ganz cooler Blues, bla bla bla. Mhm. Und habe ich mir angeguckt und dachte so, ja, kann man das machen. Und dann irgendwann ist dann so, dann hat der ja Alben am laufenden Band rausgebracht. Ja. Ey, für seinen musikalischen Output ist ja alles toll. Aber ich glaube, der hat überall seinen Willi drauf gesetzt.
Ja.
Ob du jetzt von Duncan die Joe Bonamassa Signature Pickups in gereddigt oder geaged für irgendwie 600 Euro oder sowas kaufen kannst, wo ich dachte, wow, bis hin zu der, ich glaube auch der Amp-Plexiglas-Scheibe oder den Plexi-Absorber, damit irgendwie der Sound irgendwie besser rausgedrückt wird, auch von Joe Bonamassa für unfassbar viel Kohle. Ich glaube, alles, was der zu Geld machen kann, hat er zu Geld gemacht.
Ja, das ist eine Maschine.
Ey, voll. Ist ja auch schön für ihn. Und der hat ja, glaube ich, auch, ich habe das auf Instagram mal gesehen, der hat auch, glaube ich, echt so ein Gitarren-Wonderland. Also logischerweise, weil der
Cola...
Genau, ja, so, ne? Mhm. Und kauft auch alles, was mal irgendwie aussah wie ein Baum. So, kauft Joe Bonamassa und hat das dann. Er natürlich kann er zocken. Und der hat auch schon früh angefangen zu zocken.
Ja. So, und das ist mit Sicherheit auch ultra gefördert worden. Ich meine, der war mit 12... spielte der mit Clapton und was weiß ich was auf Bühnen.
Eric.
Ja. Mit Eric.
Ja. Eric.
Ja, und ich meine, ey, das ist geil.
Ey, ich habe mir, kennst du Derek Trucks?
Ja, klar.
So, ich muss das sagen, ich habe dem Karma meiner neuen Aushilfe, habe ich letztens Derek Trucks gezeigt. So, ne?
Nackt? Oder? Warst du wieder nackt?
Nein, ich war nicht. Ich wieder nackt. Aber das haben wir doch letztes Mal besprochen, ich weiß es gar nicht mehr.
Spaß.
Nee, alles gut, ich musste kurz überlegen. Ach so, nee, weil Marc und Bene Fotos von mir gemacht haben, weil auch wegen ach stimmt, ich hatte dir, glaube ich, Fotos gezeigt, so, und da waren Nacktfotos von mir.
Nein, ja, natürlich, wie immer.
Deswegen schickst du mir ab. Deswegen haben wir dann, das ist so ein weird Flex, einfach so.
Ich kenne das.
Ey, wer kennt das nicht?
Wer kennt das nicht?
Das, nee, ich habe die Kamera, Derek Schwarz gezeigt.
Ja,
und Derek Schwarz ist ja, für die Leute, die ihn nicht kennen, abartiger Slide-Gitarrist, und den erkennst du auch sofort am Ton.
Sofort.
SG, Hals-Pickup, einfach nur ein Amp und gib ihm. Mhm. Und da habe ich ein Video gezeigt, wo der so 13, 14 war und da irgendwie wahrscheinlich mit den Allman Brothers spielt. Ne? Ey, und ohne Witz,
genau.
Der Typ war fertig. Also fertig im Sinne von, danach wurde er nur noch vielleicht, der wurde nicht mehr besser, der war da schon durch. Der hat den Ton schon gehabt und hat so geil gespielt. Vielleicht ein paar Nuancen macht er jetzt heutzutage anders, aber der war schon fertig.
Ja, das glaube ich auch.
Der steht da mit dieser, welche Baseball-Mannschaft ist da noch mit dem A oben drauf? Die Basecap.
Das sind die Angels, ne? Ist das?
Ja,
aber ich weiß auch, ja, ist auch egal.
Egal, haben alle, fand alle mal geil. Ja. Da steht der Junge da mit einem Oversize-T-Shirt, so, irgendein Band-Shirt, mit einer Kappe, mit einem A oben drauf, diese Basecap. Und eine SG einfach um und spielt Slide und der ist irgendwie 13 oder 14 und du stehst dann, weißt so, okay, ich hör einfach auf zu spielen.
Ja.
Also weil der Typ ist einfach, also er ist ein Musikerkind.
Ja.
So, der ist mit den Leuten groß geworden und dann ist für den der Denker, der kann dann einfach. So,
ja,
der,
absolut.
So, und dann ist natürlich ultra cool und so ein Clapton sag ich jetzt schon, der Eric. Wie heißt der? So ein Jorba Nomas hat auch früh angefangen. Der hat auch früh schon... Wie du schon sagte, stand er mit Leuten auf der Bühne und der kann zocken, klar.
Ja, und der Vater hatte doch, glaube ich, das war doch eh so ein Vintage-Gitar-Shop, ne?
Ja, okay.
Da sind ja eh die ganzen Großen schon hin, die dann was Spezielles gesucht haben. Und ja, aber unabhängig davon, das ist natürlich auch cool und alles prima. Ja, und was man daraus macht, keine Ahnung. Ich bin, ehrlich gesagt, zwiegespalten heute. Früher hätte ich gesagt, blöd. Weil, warum macht er sowas?
Ja.
Und was soll das kommerzialisieren? Warum soll jemand 140 Euro zahlen, um jemanden anderthalb Stunden zu sehen, der dann definitiv von der Bühne geht?
So teuer ist das?
Ja, was? Wenn er mit Orchester kommt, 140 Euro.
Joe, was machst du mit Orchester?
Ja. Ey, das ist eine mega Show. Wow. Wahnsinn ist das.
Krass.
Das ist größer mittlerweile als zum Beispiel, früher gab es noch mal so einen Hype mit dem Neo Jive und so. Ich weiß nicht, ob das mit so Brian Setzer Orchestra,
okay, also,
so Royal Crown Review und so.
Ja.
Mhm. Ne, da waren ja alle klein, außer Brian Setzer mit seinem Orchester. Damit ging der auch ja damit, da war doch so, das lief da sogar Werbung bei damals im Fernsehen, wenn man das sagen darf, ist keine Werbung, Pro7. Die hatten sogar Jump Jive and Whale, war sogar ein Trailer-Song bei Pro7. Die haben Werbung für diese Platte gemacht.
Okay.
Total irre. Und da war das schon so, dass du halt ein großes Orchester gesehen hast. Jetzt kommt Joe Bonamassa und ist noch größer. Und es sind einfach, glaube ich, ich habe, glaube ich, ein Ding gesehen, da war, glaube ich, der Bläsersatz allein aus 14 Musikern.
Mhm.
Na, und dann dieser Fick da am Schlagzeug und wer ist das da? Pino Palladino ist dann, glaube ich, da am Bass unterwegs gewesen.
Oh, immerhin, der kann ja auch mehr Bass spielen. Ne?
Ja, der hat auch mal am Können Tröpfchen genuckelt, sozusagen.
Genau.
Ja, und dann, keine Ahnung, wer da noch, alles waren noch ein paar Background-Sänger.
John Mayer, Zeitgitarre, so.
Ja. Nein.
Ey, aber unglaublich krass.
Irre.
Also, das finde ich sehr teuer. Also, da ist ja.
Es ist unverschämt teuer.
Da ist ja Gefühl, als ich den tatsächlich Bochum gesehen habe, ist das so, als ob ich ihn in irgendeiner alten, abgeranzten Kaschelle gesehen habe. So,
ja.
Ne? Und wo
für
der auch cool war. Ja, muss man sagen. Zeche Bochum ist, also ich finde Zeche Bochum ultra cool.
Ja.
Richtig geile Konzertlocation.
Ja.
Und okay, wow, dann ey, soll er natürlich machen. Also ich bin kein Fan von Joe Bonamassa.
Nein, aber was ich sagen will, der macht eine Sache mit diesem Geld und aus heutiger Sicht, weil ich halt auch ein früh gebranntes Les Paul Kind bin, finde ich es halt auch geil, dass einer dafür sorgt, dass die möglicherweise restlichen 600x 59er Les Pauls noch an einen Ort kommen und dort auch so gelagert werden, dass wir noch viele Jahre was davon haben können und vielleicht noch ein paar, keine Ahnung, Collector's Choice oder irgendwas da rauskommen, was natürlich wichtig und gut ist, Aber das kann halt auch nur einer machen, der nahezu unbegrenztes Geld für ein Hobby hat. Und, ja. Und der macht halt sein Hobby in jeder Beziehung zum Beruf,
ja.
Und verkauft natürlich jeden Scheiß. Und die Leute, die die Musik hören, sind ja auch häufig Leute, die ja schon einen gewissen Bildungsstatus haben. Und ja. Bildung schafft ja meistens Geld. Nicht immer, aber häufig. Und ich glaube, dass das... Aus diesem Aspekt würde ich sagen, Joe Bonamassa, Haken dran, ist ein guter Typ, kann toll spielen, hat einen super Sound, hat eine tolle Auswahl, aber die Sammlung sorgt dafür, dass diese alten Originalinstrumente, denen heute alles nachempfunden ist, dass die zumindest noch erhalten werden. So.
Da ist wahrscheinlich wie, kannst ja auf einer Autobranche jetzt auch irgendwie übertragen,
ja, klar,
ein Typ, überall, der sich auf seiner,
alles was weiß ich, auf
seinem Anwesen, ja. Genau, ja, genau, ja. Einfach eine fette Garage hat, ja, oder genau. Weißt du, so eine Halle,
ja.
Wo du reinkommst und dann stehen die ganzen alten Karren dann da, ne, und alle sind mega geil gepflegt und so, die stehen eigentlich da, werden ab und zu mal für den Sonderspaziergang ausgefahren.
Ja.
Und ich meine, ey, das stimmt natürlich auch, dass dann, mich würd eigentlich mal interessieren, so, wenn wir bei 59er Les Paul sind, so, ne? 1959 Original Les Paul. Was schätzt du, wer hat eine?
Ich kenne keinen.
Hm?
Ich kenne keinen. Also ich weiß...
Also ich kenne auch keinen. Nicht so, ne?
Ne, ich weiß, dass die meisten... Was heißt, ich war mal im Les Paul Forum angemeldet, als ich mir meinte, eine kaufen zu müssen. Da habe ich mich da ein bisschen... versucht schlau zu machen, habe nur die Hälfte kapiert und habe mir dann erstmal ein Buch gekauft, weil ich dachte, du solltest erstmal was über Gitarren lesen und lernen,
ja.
Was das ist und so, und dann habe ich mir das angeguckt. Aber es scheint so zu sein, dass Joe Bonamassa einer derjenigen ist, die am meisten davon haben.
Ja, glaube ich auch. Slash wird auch ein paar haben.
Slash hat welche, dann
Joe Perry
hat ein paar, wobei angeblich ja...
Da gibt es diese Story, ne, die du erzählen willst, oder? Das mit dem Tausch oder so, Joe Perry und Slash, oder?
Ja, genau.
Ja, ja, aber ich kriege die nicht ganz zusammen.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die beiden irgendwann mal eine Gitarre getauscht und Joe Perry hat, ich weiß nicht... Das sind ja alles nur Gerüchte, ne? Angeblich ja seine Gitarre, mit der diese erste Aerosmith-Platte aufgenommen hat, mit diesem Ton, die ging, glaube ich, aus Versehen an Slash weiter.
Oh, okay.
Und ich meine, dass eine von diesen besonderen Joe Perry Les Pauls auch jetzt im Besitz von Joe Bonamassa ist. Und dann gibt es ja in Asien wohl, das habe ich in diesem Forum gelesen, ganz viele sehr, sehr reiche Chinesen und Japaner, die wohl auch sammeln,
ja,
und
klar.
Richtig, also natürlich dann damit auch entsprechend umgehen, was ja gar nicht anders geht, weil du musst ja schon für ich weiß nicht, für ein paar $10,000 musst du ja schon einen Gutachter, weil es gibt, glaube ich, nur weltweit 3 zertifizierte Gutachter für 59er Les Pauls.
Aber eine ganz kurze Frage.
Ja.
Wer zertifiziert denn bitte die Gutachter?
Ich glaube, das sind
die,
und zwar die Typen, die das Ding gebaut haben, bevor sie gestorben sind.
Okay.
Die haben die noch zertifiziert und gesagt, der kann das nachgeben, weil es gab von der 59er Les Paul gab es insgesamt 1239 Stück, glaube ich. Also die 39, das können doch 10 mehr oder weniger sein, aber so viele wurden gebaut in diesem Jahr. Und die wurden gebaut, ich glaube, von... Oh,
Scheiße. Leo Fender.
Von Leo Fender.
In Japan.
Ich dachte in Korea.
Genau, in Korea, genau. Nee, spannend, ist ein guter Nerd-Talk.
Ja, und diese...
Spannend,
hier diese
sind so ein True-Crime-Gitarren-Podcast.
Krass, ne? Ja. Und diese Teile wurden, wenn ich das richtig weiß, ich glaube, von insgesamt 30 Menschen gebaut. Die haben ein Jahr lang diese Gitarre nach diesen Specs gebaut, ja. Und müssen so unfassbar gut gewesen sein. Davon sind wirklich hinterher Leute auch zu Fender gegangen. Habe ich auch mal gelesen, für die 62er Strat-Serie. Und da in 59 gab es diese Typen, die dieses Ding gebaut haben. Und der Witz ist, dass die ja damals, glaube ich, für $45 verkauft wurde.
Es ist für mich immer noch unvorstellbar. Also muss ich kurz einhaken. Ich weiß, die Preise von damals,
ja.
Kann man ja gar nicht vergleichen.
Nee.
Aber bei Martin zum Beispiel gibt es die Begriffe immer... Ich habe die nur von Sigma, der ehemaligen Tochterfirma von Martin. Sigma ist ja wieder, glaube ich, eigenständig.
Ah.
Okay. Ja, genau, wurde von Martin
auch geile Gitarren auf jeden Fall.
Ey, für die Prode völlig in Ordnung.
Ja.
Und dann gibt es zum Beispiel die, ich habe die von Sigma, die auch von Martin gibt, die Triple O 28 VS.
Oh.
So, und dann dachte ich mir, wo steht denn die 28? Weißt du, wofür die 28
steht? 1928 nee. Vorlage oder was?
$28.
Ach.
Ja.
Geil.
Und ich so, alles klar, die hat $28 gekostet. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Also, weil das ist so, weil die war so günstig, einfach so, weil das ist einfach ein ganz anderer Wert her gewesen. So,
okay.
Ne? Da war der Cent auch ja noch viel mehr
wert. Ja, klar, also, natürlich. Ne? Ja, ja, ja.
So, und natürlich macht es deswegen macht das auch Sinn mit, Les Paul haben damals nur so und so viel gekostet. Das macht auch durchaus Sinn, was du gerade sagst. Da habe ich nie so richtig drüber nachgedacht. Natürlich kann es von einer 59er Les Paul gar nicht so viel geben, nee. Genauso wenig wie von einer 58er, weil wie viele willst du in einem Jahr produzieren?
Genau, das und überleg mal, die Industrialisierung für Gitarren, für sowas, wie weit war die denn?
Ja.
Das ist ja alles selbst gewickelt, deswegen genau. Funktioniert es ja heute auch noch, glaube ich.
Ja, natürlich, du siehst ja, es gibt ja dieses eine legendäre, ich glaube auch nachkolorierte, oder war sogar schon Farbe, Factory Tour von Fender irgendwie aus den 50ern.
Okay, das kann ich
nicht. Ist ziemlich cool, muss ich mir auch angucken. Also ja. Wo die da wirklich so die Jungs oben ohne an einer Bandsäge stehen
ja,
so
genau.
Und dann will ich eine Bohle dann da durchjagen so und meistens mit Kippe noch im Maul
ja.
Und die Ladies dann an den Pickup Winding Machines dann sitzen und dann da wirklich dann die Pickups dann also per Hand an der Maschine lang führen, muss ich ja nochmal betonen, hand wired heißt halt immer, dass die nicht natürlich die Spulen da rumgewickelt haben per Hand, sondern die per Hand an der Maschine lang geführt haben. So genauso wie Abigail Ibarra, die ja vor ein paar Jahren ist die tot? Nee, die ist zurückgetreten. Das war die älteste Fender-Mitarbeiterin, noch, die immer noch selber die Pickups gewickelt hat.
Okay.
Deswegen sind diese Abigail Ibarras waren immer so, sind jetzt, glaube ich, sehr heiß begehrt, weil die vor ein paar Jahren erst in Rente gegangen ist.
Okay.
Auf jeden Fall ist dieses Factory-Video, wo du dann wirklich siehst, so alles klar, da sind die. Und das ist halt natürlich maschinell im Sinne von, da läuft schon eine Maschine, aber da führt natürlich schon der Typ das einmal jetzt durch die Bandsäge und das läuft halt nicht irgendwie automatisch durch eine CNC, logischerweise.
Ja,
und du kannst ja nur, natürlich ist das auch schon Massenproduktion für die Zeit gewesen, aber du baust natürlich jetzt, ich könnte jetzt gar keine Stückzahl sagen, wie viele Gitarren jetzt Fender oder Gibson in einem Jahr produzieren, das werden um die Hunderte von Tausenden.
Ja, aber guck mal, du siehst doch schon, wenn du das Thema, wo du sagst Hunderte und Tausende, ist ja klar, aber die schaffen es ja schon, eine R8, davon kommen mehr 333 Stück raus. Von der R9 auch. Und das sind nur die R's. Das ist noch keine Collector's Choice, davon kommen dann nochmal, keine Ahnung, 100 Stück und so. Und dann kommen da noch, je nachdem, was die machen. So, aber das ist ja weit, weit weg von dem Standardprodukt, was im Laden
hängt. Genau, ne? Wollte ich gerade sagen. Ganz kurz, R bedeutet immer bei Gibson Reissue und dann die Zahl. Also ich, die Leute wissen das natürlich, aber ich kläre auf.
Finde ich gut.
Nein, also Reissue dann 1958, R9 dann Reissue 1959. Aber nochmal, pass auf, gehen wir nochmal auf die 59 jetzt zurück.
Ja.
Okay, man hat jetzt so, wir haben jetzt die Zahl von knapp 1000 Stück so, ne?
Ja, 1200.
Ne, auf jeden Fall. So, und jetzt ist das Ding natürlich so, natürlich macht, ist ja wie, die Preise für die Dinger sind ja, ey, ganz, ganz fern von Gut und Böse. Also da ist ja eine, weiß ich nicht, eine 62er oder eine 59er Strat gegen oder 58er ein Schnäppchen. Also ist ein Fliegenschiss. So,
ja.
Kostet ja gar nichts.
Ja.
Zwischen, ich sag mal, um eine Zahl zu nennen, zwischen 250.000 bis 400.000 zahlst du für so ein Teil.
Ja. Und es ist jetzt auch ein Trugschluss, um das direkt aufzulösen. Es gibt diese 1238 Stück gar nicht mehr, weil man geht davon aus, wie ich gerade schon sagte, knapp die Hälfte, weil viele Gitarren sind halt einfach auf Dachstühlen abgebrannt, sind auf dem Sperrmüll gelandet, weil man beim Ausräumen, weil einer gestorben ist, nicht wusste, was das ist.
Ja.
Man hat es einfach weggeschmissen. Und das ist halt krass. Oder die wurden dann halt für ein paar Euro vertickt und dann gibt es noch den vollgelaufenen Keller mit Wasser und irgendwas, wo man halt alles einfach weggehauen hat. Und deswegen ist es so, dass von den verbliebenen rund 600 irgendwas sind ja auch nur noch ein paar, die man auch spielen kann und die dann so klingen.
Ja.
Denn wenn eine Gitarre, also jetzt bist du der Chef und nicht ich, aber wenn ich eine Gitarre nicht regelmäßig spiele, schwingt sie nicht mehr.
Voll.
Die wird halt einfach ein totes Stück Holz.
Voll.
Und das Besondere an den Gitarren, die dann halt so einen Ton machen, wie man auf einer Aerosmith-Platte hören kann, wie man auf bestimmten Blues-Platten hören kann, bei Bonamassa oder auch bei Slash, wenn man das Zeug hört, wenn die denn da auch gespielt werden, was natürlich ich jetzt nicht weiß, aber ich gehe mal davon aus oder ich hoffe oder ich wünsche es mir, dass es so ist, weil das gut klingt, dann ist es natürlich auch so, dass diese Dinger natürlich auch die Perlen sind. Und wahrscheinlich sprechen wir dann nur noch von 30 Gitarren, die übergeblieben sind,
oder? Ja, so. Vor allen Dingen auch, also ganz ehrlich, ne, es wird niemand auf der Welt geben, nehmen wir jetzt mal, es wurden 1000 Stück produziert, um das einfach mal zu halten. Es wird niemand auf dieser Welt geben, der diese 1000 mal in den Händen gehalten hat, logischerweise. Nein. So. Und da muss man auch sagen, natürlich wird es einfach eine Streuung auch geben, ist doch ganz klar.
Ja.
So, dann hast du auch ein paar einfach, die sind vielleicht zu schwer, so, ja, ne, was weiß genau. ich. Und da muss man auch nochmal sagen, die klingen alle nicht gleich. Und wie du schon sagtest, wo auch immer die jetzt mal waren, am Ende ist es auch so, die können manchmal, heißt, die können nicht klingen, die klingen einfach, wie du schon sagtest, dann tot. Ich bin jetzt, nehme ich mal vielleicht mal vorweg, weil ich glaube, da war auch eine Podcast-Frage für die nächste Folge, obwohl, nee, war es nicht, aber es gibt ja diese Einschwingverfahren zum Beispiel, okay, oder ich glaube Gyro oder Krypto-Tuning, wo die Gitarre eingefroren wird, um einfach irgendwie nochmal tonal das meiste rauszuholen. Da habe ich natürlich auch eine Meinung zu. Ich kürze das ein bisschen ab. Natürlich ist es so, wenn du was nicht spielst, dann wird es auch einfach nicht so richtig geil klingen. Es macht schon Sinn, wenn die auch einen Vibe dann einfach hat, ne?
Ja.
Und wenn einfach, ja, das Ding so ein bisschen eingeschwungen ist, ist vollkommen klar. Muss ich auch sagen, ich würde sowas natürlich auch gerne mal nachmessen. Verstehst du, was ich meine? Wie auch immer man das macht, also mit was für Verfahren was man da macht, mal wirklich so einen Vergleich zu haben. Aber wie willst du das nachstellen? Verstehst du, was ich meine? Da müsstest du quasi zwei identische Gitarren, alte Gitarren haben, logischerweise. Oder alt reicht vielleicht schon, wenn die 20 Jahre alt sind. Mhm. Und eine, die vielleicht wirklich dieses New Old Stock irgendwo im Koffer einfach lag und nie gespielt worden ist. Und die gleiche, die aber über 20 Jahre kontinuierlich runtergerockt worden ist.
Ja.
Und natürlich schwingt die, resoniert die, wenn die alles sich so ein bisschen schon abgenutzt hat, das Holz auch dementsprechend gearbeitet hat, natürlich ist da was anderes.
Ja.
Nochmal auf die 59er zu sprechen zu kommen. Und es ist natürlich auch so, gibt dir rechts und Border Nachster so ein Slash, die werden das Ding natürlich jetzt nicht mit auf eine Tour nehmen, aber die werden die schon spielen.
Ja, total.
Wenn jetzt, ob das jetzt irgendwie Leute aus China sind, ob das irgendein reicher Oligarch aus Russland ist oder irgendwie ein deutscher Geschäftsmann, whatever, die einfach nicht spielen können, die haben das Ding einfach, um sich dann an der Wand zu hängen, und dann ist dann einfach so, bloß nicht anfassen, so don't touch it, oder ich kann vielleicht zwei, drei Akkorde drauf spielen, die werden einfach mal rausgeholt, das war's.
Oder du holst dir einen, der das Ding spielt. Weil was macht denn Joe Bonamassa? Der macht seine Welttourneen und der ist jeden verkackten Nachmittag in einem anderen Wohnzimmer, wo einer eine alte Gitarre hat, den anschreibt und sagt, würdest du die einmal spielen? Ich glaube, selbst an dem Tag, als ich den gesehen habe auf der Lorelei, wurde dem von einem Zuschauer eine Gitarre aus den 60ern, glaube ich, gebracht, die der dann da bei einem Song gespielt hat. Das macht der regelmäßig.
Was?
Ja, das, die Leute kommen mit ihren alten Supergitarren, sagen, guck mal hier, mein Freund, die gibt es auch noch auf diesem Planeten, die funktioniert, hast du Bock, die zu spielen? Du kannst den irgendwie anschreiben, und dann geht der, dann sagt er, okay, ist ein paar Stunden vor seiner Show da, nimmt das Ding, zockt das einmal an und sagt, yo, die klingt, dann macht er die, also nicht er, sein Techniker wahrscheinlich, die flott, dass er die dann spielen kann, und dann spielt er die in irgendeinem Song, und dann sagt er häufig auch, vielen Dank an die liebe Elisabeth, dass ich die unfassbare Strat oder die unfassbare Tele oder diese tolle, was auch immer, spielen durfte. Und die Leute haben einfach Freude dran zu sehen, dass es so einen Musiker gibt, der so ein echter Nerd ist, weil der ja auch das Zeug mit Sicherheit selber auch begutachten kann. Und findet es einfach gut, dass dieses Instrument nochmal in so einem großen Kontext gespielt wird. Weil du vielleicht selber zu alt bist, da sind meistens sehr alte Leute damit. Das hat er auch häufiger in seinem Instagram-Profil drin. Das sind dann häufig wirklich betagte Menschen, um es mal freundlich auszudrücken, die dann einfach nochmal Freude haben, dass ihr Instrument oder dieses Instrument oder das vom verstorbenen Partner oder so einfach nochmal die Chance hat, von einem geilen Gitarristen laut in einer Halle gespielt zu werden.
ey, okay, pralles Konzept, ne? Ja. Irgendwie, ne? Ich hoffe, dass die Leute dann nicht dann auf die Idee kommen, wenn die halt dann verkaufen wollen, dass die dann sagen, pre-owned bei Joe Bonamassa, wurde mal für einen Song gespielt, so direkt 5000 Euro mehr. Ja. Ja. Ey, ich meine, am Ende, da muss ich vielleicht nochmal anmerken, weil ich habe mal, gerade während du erzählt hast, ich habe natürlich zugehört, aber bin mal in mich gegangen, wie viele alte Instrumente ich jetzt mal hier schon mal hatte. Mhm. Oder generell in meinen Händen hatte. Sind gar nicht so viele, aber auch nicht so wenig. Meistens 70s. Und 70s okay. Ist auf jeden Fall 10.
Alt.
Genau, also ist ja, ne, ist ja sehr angesagt gerade. Und die 70s ist ja bei Fender so. Ne? Ja. Ich habe auch gerade hier, liebe Grüße an Martin, eine 70s Paula heute reinbekommen.
Wow.
Ich habe Jahre schon wieder vergessen. Muss ich nochmal fragen, von wann die ist?
Steht hinten drauf.
Stimmt. Ja, nee, aber er hat es mir gesagt, aber ich weiß es nicht mehr.
Wow.
Genau. Und die habe ich hier. Und was wollte ich sagen? Aber auf jeden Fall so, also ich habe auch von Gibson, glaube ich, das älteste, was ich, glaube ich, hatte, war 60s. Ja, genau. Mehrere. Wow. Ob das jetzt 335 war,
ja, gut, ja.
So ganz klassisch, hatte ich letztens auch eine 60s, glaube ich, gehabt, eine 335. Ach, eine
völlig unterbewertete Gitarre.
Voll, klar. Also musste natürlich auch stehen. Ne?
Ja, klar.
Aber irgendwas so weit um die Jahre Paula, irgendwas um den 50ern, no way, vergiss es, hatte ich nicht. Strat halt schon viele.
Mhm.
Ob das jetzt 50s, 60s oder 70s waren, mit Abstand 70s, die habe ich aber am häufigsten bundiert. Und da muss ich wirklich sagen, bei 70s Strat von Fender gebe ich allen recht, dass man da sagt, alles klar, Fender wurde von CBS damals aufgekauft, die sogenannte CBS Strat mit der großen Kopfplatte, und die große Kopfplatte ist für mich das einzig Geile zu der Zeit, weil ich die Kopfplatte geil finde.
Mhm.
Der Rest, also ich habe nur zwei 70s Strats, vielleicht maximal drei in meinen Händen gehalten, wo ich gesagt habe, okay, ist geil.
Okay.
Ein gehört der Lars, also der Lars hat eine 70s, die ist richtig geil. Also wirklich genau so, die wiegt nicht zu viel, sondern kaufe ich.
Mhm.
Und die schlimmste 70s, also generell, sind die in dem naturbelassenen,
ja.
Ich glaube, Ascheton,
ja.
So einfach nur klar lackiert, ja. Wiegen, also du kriegst die gar nicht
die hoch. Die sind lackiert?
Ja, die sind lackiert.
Okay.
Also die sind lackiert, ja, die sind lackiert.
Okay.
Ganz oft, dass dann auch irgendwie der Lack runtergezogen ist oder irgendwie in schwarz oder sowas, bla. Wiegen eine Tonne und Sattel ganz schlimm, Bundierung auch ganz schlimm, okay. So, ne, und dann klar, mit einer Bundierung holt man immer wieder was raus, und ich glaube, die wurden auch, das waren auch immer Instrumente, die wurden schon regelmäßig gespielt, aber das war immer, also ich spiele die trocken an und merkte immer, okay, das ist für mich schwingt nichts, ist einfach so, hat vielleicht auch was mit dem Gewicht zu tun, kann man bestimmt, wie gesagt, auch messen, aber die, ich gehe davon schon aus, dass die regelmäßig gespielt worden sind, vielleicht auch nicht, aber dann sagen wir mal so, anders. Wenn sie regelmäßig gespielt worden sind, haben die keinen großen Step in der Zeit nach vorne gemacht, muss ich schon sagen.
Mhm.
Wenn sie nicht regelmäßig gespielt worden sind, dann wird er noch bestätigen, weil die klangen einfach ganz oft tot. Und das ja. Ist meistens bei den 70s.
Ja, und was ich natürlich auch gelesen habe, aber da habe ich zu wenig Ahnung, weil ich sehe die Gitarren ja in der Regel nur lackiert, habe ja auch da, das ist ja reine Neugier und Leserei, dass zum Beispiel, wenn irgendwo ein zu großes Astloch verbaut wurde,
jo.
Und dann wurden sie angepinselt oder das wurde so reingeklebt in den Korpus gerade, dann, dass du es nicht direkt siehst, dann kann die Gitarre auch nichts werden.
Nein, also
weil die einfach alles blockiert, klar. Was an Schwingung kommt.
Ja, du musst ja auch, klar, und du musst ja auch dann sehen, wie gesagt, dann, also Gewicht mal ausgeklammert, ist eine Geschmacksfrage, wie das immer so ist, ne? Dann hinten der ganz klassische, der 3-Punkt Neck Joint, ne? Also zwei Holzschrauben, eine fette Gewindeschraube hinten. Auch teilweise, wenn du den Hals runterholst, ja, kannst du dann wirklich in der Halstasche den Hals nach links und rechts bewegen, weil da so viel Spiel drin war.
Mhm.
Da ist bei deiner Duesenberg, da ist nichts dagegen gewesen. Also schon wenig abgefahren.
Ja.
Ja, und wie gesagt, also 70 schon eine Menge, und da waren echt nur zwei dabei, wo ich gesagt habe, okay, die würde ich kaufen.
Okay.
Also so, krass. Und da würde ich auch niemals irgendwie für, weil die kostet mittlerweile auch so zwischen, ich sag mal, 4.000, 5.000, 6.000 zahlst du dafür schon, aber nicht für jede. Also da sind ganz, ganz schlimme dabei. Der Lars hatte auch mal eine gehabt, eine Hardtail, ich glaube irgendwie ein Fiesta Red. Da war nichts dran verbastelt. Nichts. Also die war komplett all original. Da war noch auf der Hardtail hinten noch die Abdeckung sogar noch drauf, die man abziehen kann. Und wir hatten die im Shop irgendwie, und ich glaube, der Lars hat die, glaube ich, für 6.000 oder 7.000 weiterverkauft. Und wir haben die alle gespielt und gesagt, alles klar, eigentlich müsste man das dran machen, damit die irgendwie einigermaßen klingt, neue Bünde, bla bla bla. Weil die hat nach nichts geklungen. Die hat ein richtiges Scheißteil. Aber ja, also Lars hat gesagt, nee, wir lassen die so, weil wir verkaufen die All Original.
Ja, genau.
Genau.
Absolut.
Einfach für den Sammler so und ne, mach da, was du willst.
Ja.
Aber ja, Sixties wiederum, echt viele gut, muss man sagen.
Okay.
Also Sixties Fender, ziemlich geil. Ja. Nicht alle. Auf der Preis auch gerechtfertigt ist, auch mal so ein Ding. Mhm. Preise sind halt, also wie gesagt, 250.000 oder 400.000 für eine Les Paul 59. Und boom, ich will das Thema gar nicht weiter aufreißen, das muss ich noch erzählen. Das finde ich halt so krass. Da bin ich auch erst durch den Jabba drauf gekommen. Jabba, ich gönne es dir von ganzem Herzen irgendwann, dass du wirklich auch eine 59er besitzt. Aber der Jabba hat auch gerne. Und da bin ich erstmal drauf gekommen, das macht ja nicht nur er gemacht, sondern, was ich irgendwo cool finde, du hast dann irgendwie deine Custom Shop Paula oder halt irgendwie, der hatte damals eine Custom Shop Paula aus den 90s. Richtig geiles Teil. So ich, relativ früher Custom Shop Jahrgang. Und dann hat er die mit All Original Parts von, also du kriegst da zum Beispiel so Original Parts von der 59er Les Paul, kann man ja kaufen.
Ja.
So. Ob das jetzt Puffs sind, ob das Mechaniken sind, ob das eine ABR1 Bridge ist, so, ne? Kannst du alles nachkaufen. So. Dementsprechend Preise,
klar.
Pickup Rings, Switch Tip,
ja.
Jackplate, alles so. Ne? Und Ruben, rat mal, was ein Switch Tip, also der Plastikpin oben am Toggle, bei einer Original oder von angeblich einer Original 1959 Les Paul kostet.
Ein paar hundert Euro kosten.
Er kostet einfach, ich glaube, 100 Euro.
Ja, irgendwie sowas. Ne? Also ich bin...
Meine ich. Also auch so Rings, so Pickup Rings.
Ja.
Die Rahmen.
Ja, bin ich mir sicher, weil mir ist von dieser R8 ist mir doch diese Jackplate gebrochen.
Ja, stimmt, genau.
So, und dann habe ich ja auch gedacht, scheiße, dann habe ich geschaut, es gibt die Originalen, da kostet so ein blödes Plastikding 29 Euro oder 26 Euro. Es war unverschämt teuer. Und dagegen kostete dieses Metallding, was ich mir dann da reingeschraubt habe, 9 Euro.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ey, das Ding geht nie kaputt, kostet 9 Euro. Mir geht es ja nicht darum, dass die genau original aussieht, weil es ist ja was zum Arbeiten.
Wahrscheinlich war diese Plane aber auch original von Gibson.
So ja, dann, ja, klar.
Gibson, also Gibson ist ja...
Ey, das
Gibson
ist krank.
Zieht ja eh das Geld aus der Tasche. So, ja. Ne? Und vor allen Dingen verlangt auch Gibson, ist ja auch richtig, also schon ein Skandal gewesen, originale Bumblebees, in Anführungszeichen, also Kondensatoren, die halt hinten immer drin sind, Bumblebees, der heiße Scheiß, die Gibson einfach für 99 Euro verkauft hat im Gibson-Package. Und wenn du die ausgeholt hast, und die waren einfach nur, das waren stinknormale Kondensatoren mit dem Wert, wie dann auch ein Bumblebee in dem Fall dann hat, aber die waren nur foliert. Und darunter war ein stinknormaler Kondensator für ein paar Cent. Ja. Und Gibson hat einfach nur eine Folie drüber gemacht, dann Gibson draufgeschrieben und das war's. Ey, fuck you. Also, ja. Ich meine,
absolut.
Natürlich, ich muss nur gestehen, ich finde es geil, wenn da, ich kann das natürlich nachvollziehen, wie gesagt, auch so ein Original paar Puffs oder sowas, die kosten irgendwie auch, also ich meine, irgendwas zwischen 4, 5, 6, 8.000 wahrscheinlich, wenn da noch Double Whites sind und was weiß ich. Da gibt es schon wirklich sportliche Preise. Was wollte ich sagen? Aber so für einen Switch-Tipp, und da muss ich gestehen, da würde ich picky werden. Egal, wenn man das Ding verkauft, ne? Kannst du mir beweisen, dass dieser Switch-Tipp wirklich aus dem Jahrgang 1959 ist? Wie willst du mir das beweisen?
Geht nicht.
Geht doch nicht. Also außer den Glauben, den ich vielleicht habe.
Das kannst du ja, wenn überhaupt, nur so machen, dass du sagst, okay, wir sind uns einig, wir holen eine klitzekleine Feile raus, machen unten einmal so ein bisschen und dann gehen wir das ins Labor und dann gucken wir, was das für ein Plastik ist.
Ja.
Das kannst du analysieren,
wenn du willst. Stimmt, da musst du aber ein bisschen.
Aber da musst du auch mutig sein.
Und ich halte hier an der Stelle natürlich die Schnauze, weil es ist. Ich habe in meiner Jugend.
Das immer.
Ich habe mir ein Pleck von Slash bei eBay ersteigert. Für sage und schreibe 80 Euro. Liegt hier. Habe ich hier. Und das ist auch abgenutzt. Ich habe dem Verkäufer auch geglaubt, dass das Slash gespielt hat. Ich weiß es aber nicht. Da war ich ein großer Slash-Fan.
Der Verkäufer war nicht R.Uven, oder?
Ich hoffe nicht. Also ich war einfach so, oh, ich habe es nicht bekommen. Und da hatte ich einen Fleck. Also ich reg mir auch bis heute ein, dass er es, also ich glaube einfach, dass er gespielt hat.
Ja, mit Sicherheit. Ey, bei 80 Euro auf
jeden Fall. 80 Euro für einen Fleck.
Sicher.
Ja, das ja, spielt mal. Also ja. Von daher ist das
schon. Und der hat November Rain darauf geschrieben.
Ey, definitiv. Das hat, ich muss mal gucken, wie lange ich schon machen. Boah, wir sind schon über. Boah, oh, wir machen jetzt gleich mal eine Pause.
Ja.
Wenn das in Ordnung ist.
Klar.
Genau, warte. Wir sind gleich wieder zurück. Ich lösche auch nichts. So, da sind wir wieder.
Setze ich mich mal wieder hin. Mikrofon nochmal.
Ich habe dem Rufen gerade in der Pause die aufmerksamen Instagrammerin hat das ja mitbekommen. Wir haben uns ja gerade viel über Gibson und so unterhalten. Also wir müssen gleich auch noch ein bisschen Private Talk machen. Weil der ist natürlich gerade kurz gekommen, weil so richtig nerdig eingestiegen sind. Aber trotzdem nochmal zu dieser... die Leute, die mich auf Instagram nicht abonniert haben, gar nicht schlimm, nicht jeder muss Instagram haben. Ich habe hier aktuell eine 2018er Gibson Custom Shop Les Paul Black Beauty, die einen Halsschaden hat.
Ja.
Ja. Die hat Halsschaden im Sinne von Hals macht einen tierischen Backbow, ist total konvex, Halsspannstab reagiert gar nicht mehr, also man zieht die Mutter schon oben raus und mit einem 10 auf 46er Seitensatz nicht spielbar, komplett hinüber. Und jetzt habe ich mal 12 auf 60er Seiten draufgepackt, um mal zu gucken, ne, was passiert. Also 12, 60 auf E, Standard. Und der Hals macht immer noch eine Krümmung. Und ja, muss ich mal gucken, wie wir den wieder begradigen können. Ey.
Ja, das, krass. Ja, ey, eine echte Schönheit, aber irgendwie sieht das komisch aus. Ich habe sowas noch nie gesehen.
Ja, ist halt alles Kacke. Schade. Halt alles Gibson.
Ne? Ja, der arme Besitzer, tut mir echt leid.
Ja, mir auch. Aber echt, der ist sehr entspannt. So, sagt, cool. Ja, muss mal gucken.
Ja gut, ich meine, was willst du machen, ne? Du hast sie ja jetzt.
Du hast sie jetzt und du musst da bestens irgendwie natürlich rausholen.
Ja.
Aber du hast eine R8, hast du ja gesagt.
Ich, ne, habe eine R8, eine 2013er R8.
Jo.
Baunummer 313.
Mhm.
Ja, und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe irgendwann so ein bisschen... verrückte Geschichte, lange Zeit nix und dann irgendwann gespart und so weiter und irgendwann hatte ich dann Geld und dann bin ich los und habe mich mit Les Pauls befasst,
mhm,
und wollte halt immer eine haben, weil ich hatte mal die Ehre, neben dem M von Tony Iommi zu stehen und habe dann gedacht, alter Vater, die Gitarre is it. Und da war ich, glaube ich, 11 oder 12.
Jo.
Und dann ging das mit der Sparerei los und ja, wie gesagt, lange Geschichte. Irgendwann war es dann soweit, 2012 bin ich dann in die großen Shops Deutschlands gefahren und habe mir dann Custom Shops angeguckt, weil ich hatte erst so gedacht, ja, so eine normale wäre, ist ja auch schon geil. Aber ich habe mir 1992 eine SG Standard gekauft.
Mhm.
In einem Gitarrenshop hier um die Ecke.
Die Story war, die fand ich auch witzig.
Ja, könnt gleich noch kurz
berichten.
Auf jeden Fall ging es dann los und da hatte ich also schon meine erste Gibson-Erfahrung und die war dann auch lange das Ding, bis ich dann irgendwann dachte, naja, du brauchst vielleicht mal was anderes und dann muss man weitergehen. Da habe ich lange drauf rumgeduckt, auf dem Teil, bis sie dann auch eigentlich, ich glaube, sie ist Schrott. Du sagst nicht, ich sage die Schrott, aber ist auch egal.
Die SG?
Ja.
Echt? Ja. Habe ich da gesagt, dass sie Schrott ist?
Ja. Nee, du sagst, die ist kein Schrott, ich sage, die ist Schrott.
Okay.
Aber egal, jedenfalls diese Gitarre dann lange geguckt und ich bin dann tatsächlich, dachte auch, ja, ich brauche so eine 59er Reissue oder keine Ahnung, irgendwas Geiles.
Jo.
Bin dann los und bin dann am Ende des Tages irgendwie bei Musikproduktiv nicht fündig geworden. Bei Thomann, erste Mal ankommen, kam ich nicht in den Custom Shop rein. Zweite Mal hatte ich nur.
Wie?
Weil da war einer drin.
Ach so.
Die schließen dann ab,
okay,
wenn man da hinfährt. Mhm. Und, oder wenn man da Termine macht, dann machen die wirklich nur für dich das Ding da klar.
Mhm.
Und es war auf jeden Fall abgeschlossen. Ich kam nicht rein und ja, dann weiß ich auch nicht, war auch nicht so schlimm. Und dann bin ich halt am Ende des Tages im Music Store gewesen und hatte das große Glück, da den, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der Chefeinkäufer da oder was für den Custom Shop, saugeile Beratung. Ich war früh morgens da und die hatten insgesamt 28 Custom Shop Les Pauls.
Mhm.
respektable Nummer. Und ich durfte ein Shootout machen. Und zwar habe ich alle 28 gespielt. Mhm. An einem Samstag. Mhm. Über einen Bluesbreaker. und habe dann so ja alle durchgezockt. Und die zweite Gitarre, die ich gespielt habe, das war diese R8. Mhm. Mit Abstand die hässlichste von denen, wenn man das so nennen kann. Oder sagen wir mal die cleanste, an der wirklich überhaupt nichts Besonderes mhm. ist. Das ist eine ganz normale Sunburst. Die ist es geworden, mhm. weil die vom Ton her für das, was ich hören wollte auf dem Neck-Pickup und auch verzerrt dann auf dem anderen, das klang einfach für mich am besten. Mhm. Und die hat es mir angetan. Und dann gab es noch eine andere, die war so ein bisschen gereligt. Die fand ich richtig geil. In die habe ich mich verliebt, als ich sie gesehen habe. Und die klang aber so holzig über den Amp, da habe ich gedacht, der Ton löst sich gar nicht auf. Weil man hat irgendwie, keine Ahnung, ein A-Moll gespielt und das klang, als wenn da eine Wolldecke im Speaker wäre. Und das hat mich extrem irritiert. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn die nicht geil klingt, nur geil aussieht, das ist es auch nicht, dafür sind die zu teuer. Ja. Und dann habe ich die Gitarre genommen und es war tatsächlich für mein Ohr die beste und preislich die billigste von allen 28. Ich habe damals, glaube ich, irgendwie, ja total, ich habe, glaube ich, 3,7 oder so bezahlt.
Nein, natürlich.
Ihr fragt mich, ne? Es ist relativ, absolut. Aber wenn man überlegt, dass damals schon die von der Stange 2.000 gekostet haben oder 2,2, und die waren halt dagegen nichts. Ja. Also ich war dann ja auch an dem Gibson-Ständer, als ich mir die ausgesucht habe, mhm. habe ich dann gesagt, okay, die möchte ich dann haben. Dann hatte ich die Papiere fertig gemacht und ich bin extra nochmal zu der Wand gegangen und habe gesagt, noch kannst du entscheiden und die nicht kaufen. Und habe mir dann eine Les Paul von der Wand genommen und die war es nicht. Definitiv nicht. Das war einfach ein komplett anderes Instrument. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, das ist genau richtig. Und ich bin heute immer noch happy, wenn ich den Koffer aufmache, weil die immer noch diesen Vanilleduft hat, die von dem Nitrolack. Und der Geruch ist noch da, die fühlt sich immer noch geil an und die macht mir immer noch einen riesen Spaß. Also das ist einfach eine geile Gitarre.
Ja. Ich hatte die im Shop gehabt mit dem Lackierfehler.
So ja, genau.
Ja, hat Gibson mal wieder ganze Haare geleistet und hat cremefarbene Binding einfach fast rot mit eingefärbt. So, ne, genau. Gibson. Ne, ja. Ich hab's schon gesagt, es steht für Gefahr, ey.
Ja, total.
Nein, ey, mein Gott. Es ist ja, ganz ehrlich, ne, wenn das keine irreparablen Sachen oder sowas sind oder wo man einfach denkt, ach du Scheiße, ist ja alles cool. So, ne? Und dann ist es ja auch geil, wenn am Ende muss der Klang ja entscheiden. So, ne?
Das ist so ist es. Und gibt es einen irreparablen Schaden? Zurück zu der SG. Mhm. Also ich bin dazu gekommen, als junger Spund, mir sagte einer, ey, such dir was aus, ich mach dir jetzt eine Freude. Und da habe ich gesagt, das Einzige, was ich will so sein wie Billy von Biohazard und ich brauche jetzt eine rote SG.
Jo.
Ganz klar.
Ja.
Ich habe mich selber gepierst, weil der war ja auch gepierst, das musste ich machen. Mhm. Da habe ich mir dann halt überall selber Nadeln reingestochen, den Ring durchgezogen, das hatte ich schon mal. Jetzt brauchte ich noch diese Gitarre. Und bin dann los und ich schenke dir so eine Gitarre. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Dann bin ich, da war der Lars noch nicht lange Inhaber. Hier, und da habe ich gesagt, Lars, ich brauche so eine
Feile. Musikshow Axel.
Von Musikshow Axel, genau. Und ja, Lars hat dann gesagt, okay, mache ich dir klar. Ich wollte dann gerne so eine SG-Standard in Cherry Red, mit schwarzem Schlagbrett, Klassiker.
Ja, also quasi eigentlich wie die Fender Strat in schwarz, Maple Black, also die Blackie.
Ja, genau, ja. So, und dann kam die Gitarre irgendwann an, da habe ich gesagt, ey, die Gitarre ist da, ich würde die gerne abholen, tut mir leid, ich habe die Kohle nicht. Damals, ich glaube, 1800 D-Mark im Gigbag.
Nicht im Koffer?
Nee,
im
Gigbag kam die. Und dann irgendwie großes Theater, ich musste irgendwie an die Kohle kommen, habe mich jetzt auch ein bisschen geschämt, weil ich hatte irgendwie alles, was ich so bis zu diesem Zeitpunkt über Musik wusste, hatte ich daher. Ich habe gesagt, jetzt haben die mir die Gitarre bestellt, ich muss jetzt irgendwie was machen. Und dann konnte ich glücklicherweise damals relativ hemdsärmelig, ich war noch in der Ausbildung, einen Kollegen aus meiner Klasse dazu bewegen, für mich bei Axel zu bürgen und dem Lars irgendwie bitten, weil ich halt wirklich kein Geld hatte, dass ich die Gitarre dann sozusagen abbezahlen darf.
Ja.
Und dafür dann mein Kollege Friedl gebürgt hat, dafür bin ich ihm heute noch dankbar, weil das war mir so unangenehm und das war so doof für mich. Und das Gute war, ich habe halt in der Zeit gesagt, ich zahle das Geld so schnell wie möglich zurück. Ich war auch in ich glaube, unter 9 Monaten durch, aber es war trotzdem einfach schwer, weil ich war kurz davor auszuziehen. Ich hatte eh keine Kohle in der Ausbildung, ja, habe noch nicht so viel verdient.
Weiß ich, also das ist ja
1.800 Mark war ein Wort, ne?
Voll.
Ich habe, glaube ich, 700 im Monat gekriegt und 1.800 war halt einfach unerreichbar viel. Und aber es geht. Ich habe dann halt einfach weniger gemacht und dann viel dahin gebracht. Und so hatte ich dann diese Gitarre und das war einfach ein Traum. Und das ging dann auch lange und ich war total happy mit der Gitarre und habe die überall mitgeschleppt. Ich habe die, ich weiß nicht, ich habe damit bestimmt 200 Shows gespielt.
Jo.
Und irgendwann war es dann soweit bei einer Show, wie das dann so war, Jugendzentrum Hardcore, es war die Hölle los. Ich glaube, es war irgendwann 96, 97, würde ich schätzen. Da nahm ich dann Anlauf, irgendwann den Arm hoch, die Gitarre in die Luft, der letzte Akkord E mit dem ganzen Körper nach hinten, unten Richtung Bühnenkante und haue den Kopf meiner Gitarre mit voller Wucht jemandem gegen den Kopf.
Und dann war die Person tot.
Und die Person hat zum Glück nur geblutet, ja. Aber meine Kopfplatte war gebrochen.
Gibson.
Und
der ja, nicht mal so weit ab kann, so, ne? Das gibt's doch gar nicht.
Ja. Das war ein Schrott. Ein echter Schrott, ey. Ja. Kein Stahlträger drin. Ne? Und dann bin ich jedenfalls her und dann habe ich gesagt, da war der Boris.
Ganz liebe Grüße.
Absolut, von mir auch. Noch da und er sagt, ey, kein Ding, ich mach der Ding flott. Dann habe ich gesagt, das kannst du reparieren, ey, da wärst du mein Held. Weil die war dummerweise mit dem Schliff von diesem zusammenlaufenden Dreieck, was zum Hals hingeht, von der Kopfplatte, hinten an der Kopfplatte von der SG, geht die wie so ein Dreieck, geht der Schliff Richtung Hals auf den ersten Bund zu, hinten. Mhm. Und genau so ist die halt lang runtergerissen, mhm, und die Kopfplatte hing nur noch an der schwarzen Lackierung fest.
Also oben am Kopf?
Also oben,
ja,
genau.
Achso, ja, genau, also, ja, genau. Das ist ja, Gibson nimmt ja, habe ich auch einen super, super, super Spezifall. Zeige ich dir gleich mal.
Okay.
Ist ja, der Kopfplattenfurnier ist, glaube ich, Gibson nimmt da, ich weiß nicht, ob die damals Kols genommen haben.
Ich glaube, schwarze Dachpappe.
Genau, irgendein so ein Verwunsch, irgendein so ein Fieber-Zeug, okay, ja, weil eigentlich gräulich ist und wenn du das lackierst, wird schwarz.
Ah,
genau.
Okay.
Ja, genau. Ja, ist eigentlich, die hängt meistens dann noch da dran, ist eigentlich immer ganz doof, weil wenn der die wieder zurückbiegt, sieht man genau immer dann da oben den Knick, da wo die abgeknickt ist. So. Aber ist eigentlich immer dankbar, wenn das noch dran ist, weil dann kriegst du ihn tendenziell einen Ticken besser wieder zusammengeleimt, als wenn die aber ganz durch ist. Manchmal verschiebt sich das, aber ganz gut.
Und dann hat der Boris die geleimt.
Ach, jetzt hast du schon erzählt. Ja, genau, Boris.
Und hör dann, gut zu, nein, Quatsch. Dann hat er das geleimt, ich war happy und dann habe ich das dran gemacht und ein paar Wochen später macht's knack. Und das war wieder ab. Ja. Und genau aber an der Leimstelle. Und dann kam ich zurück und dann hat er gesagt, ah, ich habe noch so einen Wunderkleber.
Ja, der hat hier, in der letzten Folge gesagt, hat der Boris nämlich Pronal genommen wahrscheinlich.
Keine
Ahnung. Ist ja gar kein Ding. Und dann hat er wahrscheinlich den guten Tightbond-Leim genommen, den man am Gitarrenbau ganz gerne nimmt.
Okay, und das hat es dann gebracht. Bis heute hält das Ding. Du siehst die Bruchkante noch, aber das funktioniert. Und ich habe dann noch irgendwann in Holland, da waren wir auch in so einem Gitarrenladen, da habe ich mir von Gibson USA tatsächlich noch so einen Feintuning-Satz geholt, den man hier hinten auflegen kann. Hier dieses Teil, die Seitenaufnahme hinten.
Da
ach, was für ein Dreck das ist. Also das muss ich auch unbedingt wieder austauschen, aber ich habe das Teil verbaut.
For what? Also weißt du, was ich meine? So, also da wird ja, du hast ja keinen R6-Klemmsattel wie beim Floyd oder sowas. Nee. Warum soll man die hinten stimmen? Das ist so,
weil's geil aussieht.
Hat auch bei sich hinten an seiner Lucille. Passe. Man hat, okay, den hast du ja auch zerrissen.
Ja.
Aber auf der Lucille ist dann auch mal dieses fette Moped dann hinten drauf beim Stop-Tail-Piece, dass dann da noch die Rändeschrauben sind, damit du die dann nochmal feinstimmen kannst.
Ja.
Warum auch?
Es macht keinen Sinn und die Gitarre lässt sich kaum stimmen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es sieht einfach irgendwie nach irgendwas aus. Fakt ist, die war mehrfach beim Boris. Die Gitarre war hier bei dir, glaube ich, schon ein oder zweimal. Ich habe es immer wieder versucht. Da ist ja irgendwie noch bevor das Ganze passiert ist, kam hinten noch so ein Seymour Duncan Invader Pickup rein. Dann kam da. Geil, ja. Kommt nur kein hoher Ton raus.
Ja.
Und all solche Sachen. Aber die Gitarre, die habe ich halt auch echt runtergespielt. Und ich behaupte, die ist durch. Also vielleicht müsste da der alte Pickup wieder rein. Der ist in einer anderen Gitarre verbaut, die erschreckend gut ist. Das ist so eine alte, so eine limitierte Auflage von Marathon, auch eine Les Paul. Mhm. In der Form in Schwarz als Studio, wie heißt die? Als Standardvariante mit einem Binding vorne weiß, mit goldener Technik dran. Und da ist jetzt hinten der Pickup aus der SG drin und vorne am Hals ist ein Seymour Duncan, der SH1 drin und der ist splitbar gemacht.
Mhm.
Und die klingt tatsächlich sehr nah, wenn man es nicht genau weiß, an einer Fender-artigen Strat-Gitarre. Das ist erschreckend gut, ist halt auch sehr kurz Mensur und alles. Spielt sich sehr gut, benutzt gerade meine Tochter für ihre ersten Gitarrenschritte, weil sie halt sehr kurz ist und sie die gut greifen kann. Und die klingt halt über dem Amp einfach geil. Ne? Ja. Also das ist leider geil.
Ja.
Völlig verrückt, dieses Ding. Aber ist halt cool. Und ja, aber diese SG ist halt echt runter.
Soll ich mal sagen, Ruhm, ich glaube, der Pete, der hat mir, war das Anfang diesen Jahres oder im Frühjahr, der hat ja auch eine SG.
Ja.
Ne? Und der kam mal rein und sagte, SG immer noch, liebt das Ding über alles.
Ja.
Und der hat auch so ein, was heißt ähnliches Experiment wahrscheinlich mal gehabt, wo dann irgendwie oben war ein EMG drin oder an der Bridge ein EMG, ja, oben der Originale,
ja,
und dann irgendwie sowieso passiv und aktiv zu mischen ist eh schon scheiße.
Ja.
Dann waren da gar nichts, obwohl ich bin kein Fan, da waren auch diese Sperrzenmechaniken drauf.
Mhm.
Ich meine, Matthias oder der Boris hat die mal reingemacht.
Mhm.
Also ging jetzt gar nicht schlecht, dass der Job schlecht war.
Ja.
Aber ich finde halt so, also Sperrzel kicken mich null, obwohl die das, also die machen ihren Job.
Mhm.
Aber was mich bei Sperrzel immer nervt ist, dass die Saiten tendenziell oben fast abknipsen.
Ja.
Also wenn du die einmal locker machst, wenn du die nochmal locker machen musst, dann reißt die da oben, wo die Mechanik, wo die Saite festgeklemmt wird, reißt die mal die Saite.
Ja.
Und meinte Pete, ich will gerne lockere Mechaniken haben, aber
ja,
welche, die vernünftig aussehen. Und dann habe ich da welche von Goto drauf gemacht,
ja,
so mit einer Rändelschraube hinten, die in dem Style von der SG wieder sind.
Mhm.
Alles wieder zurückgedrahtet, weil irgendwie in der Epiphone war dann noch von ihm, war noch die Original Pickup noch drin, dann alles wieder zurückgebaut.
Mhm.
Und manchmal ist das eigentlich ganz geil, wieder, also muss ja gar nicht viel Kohle in die Hand nehmen, aber die normalen Pickups wieder da reinzubauen,
ja,
da sind wahrscheinlich irgendwelche 57er Classics drin oder
ja,
was weiß ich.
Ja.
Und dann vielleicht vernünftige Hardware, haben wir ja auch bei der, wie heißt es, bei der Epiphone Les Paul von dir auch gemacht,
ja,
da hat man da irgendwie gesagt, macht jetzt vielleicht einen Satz Tonbruster drauf oder sowas,
ja,
was jetzt nicht viel kostet.
Ja.
Und dieses Feintune-Moped runter,
ja,
vielleicht, was weiß ich, nochmal so ein bisschen geiles Tuning, neuer Sattel einfach dann machen und so, ne, und die einfach so wieder aufarbeiten, hätte ich Bock drauf. Und dann hat man auch wieder vielleicht oft, also ich mache gerade so ein bisschen Therapie
schon. Okay.
Ein bisschen, oder? Genau. Dann hat man auch wieder Bock auf das Instrument.
Ja, und ja, die Gitarre ist natürlich irgendwie, ist auch geil und so. Aber im Moment muss ich sagen, ich bin immer hin und her gerissen. Ich hab mit der Les Paul auch ein paar Mal so Shows gespielt und so. Das war auch immer, klar, ist ein geiles Instrument, ist halt tonnenschwer. Aber ich muss sagen, ich habe mir dann letztes Jahr tatsächlich, vorher muss man ja noch sagen, um dieses Les Paul-Ding abzuschließen, ich habe noch diese Epiphone Les Paul Prophecy.
Der verbinde ich viel Übles, aber nicht mit deiner, aber mit
einer anderen. Ja,
mhm,
ja, also von daher, ich kann nur sagen, ich habe Glück gehabt, ich habe die gesehen, ich wollte irgendwas für Metal haben mit EMG-Pickups, die gab es für 600 Schleifen, glaube ich, irgendwie.
Ja.
Da habe ich mir die gekauft, sah auch cool aus mit diesem grünen Schimmer da,
ja,
in der Deckenplatte. Ich meine, jetzt weiß ich mittlerweile, dass das vielleicht gar kein Holz ist, aber
ja,
ist auch völlig egal, weil in dieser Gitarre, da habe ich dann schnell gelernt, dass EMG und ich, wir wären keine Freunde. Ist einfach nicht mein Ding.
Ja.
Auch wenn das natürlich gut funktioniert und safe ist und alles fein, aber aktive Tonabnehmer und so, das war irgendwie schwierig. Die, finde ich, funktionieren nur in der Luke von Music Man. Da sind die geil.
Das ist auch geil. Steve Lukather und seine,
ja,
Luke, so, ne?
Hammer,
so, also wirklich, Also ich meine, schon ein paar Mal den Luke auch hier gehabt, immer mal wieder.
Ja, ich habe lange eine gespielt.
Ist das so?
Ja.
Welche denn? Die 1?
Die 1. Die 1. Die 1 mit Vogelaugen Auen in Schwarz. Mega Instrument.
Mega Instrument. Ist so, also ich bin halt, außer eine Eddie, bin ich kein Music Man Fan, ja, so richtig. Oder ein Stingray als Bass, ultra geil.
Ja.
Ansonsten aber trotzdem, die Dinger klingen, ja, alles ist cool.
Ja.
Und ich finde es halt geil. Ich meine, Steve Lukather von Toto spielt einfach HSS mit 3 EMGs. Genauso, aber eigentlich ist er doch auch, ist doch Mark Knopfler mit seiner Pensa. Auch Pensa, kennst du Pensa?
Nee.
Pensa ist, boah, jetzt muss ich ganz mal aus dem Fenster lehnen, dass ich keinen Scheiß erzähle.
Jetzt bin ich gespannt.
Pensa ist eine Gitarrencompany, die so wirklich, also für mich sind halt immer Zahnarztgitarren.
Okay.
So, und Mark Knopfler hat, also ist eine Gitarrencompany, ich meine, die kommen aus New York, wenn ich alles
deutsch. Okay.
Gibt es so seit End 80er, Anfang 90er. Und Pensa ist quasi, daraus ist Sir auch mit entstanden.
Okay.
Weil Sir hat ja damals, also John Sir hat ja Fender Custom Shop gearbeitet, ja, ich weiß nicht, ob der den geleitet hat. Und das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob der da anfänglich auch bei Pensa mitgearbeitet hat, aber Pensa macht eigentlich, wenn man mal Pensa, so wie man das spricht, eingibt, die Dinger sehen aus wie eine Sir.
Okay.
Also auch Headstock ist ultra gleich. Und dann ist so der Klassiker, so die absolute Zahnarzt-Anwaltsgitarre, ist so eine Carve-Top, irgendwie Quilted Maple in so einem Honey-Ton mit weißen EMGs.
Wow.
So weißen EMGs, geil, so Mark Knopfler, kostet wahrscheinlich 4.000 Euro. Und deswegen sagt man auch ganz oft immer so Pensa-Sir. So, ist, Companies sind irgendwie eng miteinander verbandelt.
Okay.
Und dann ist auch das gleiche, so Mark Knopfler mit seinem, der einfach weiß, die EMGs in so einer Carve-Top dann einfach spielt.
Ja,
also so ein bisschen Strattform, aber natürlich dann mit einer gewölbten Decke und so weiter.
Ja.
Und ja, genau. Das krass. Ist so, ja.
Genau. Das klingt aber auf jeden Fall gut.
Ach ja, also ist halt, ne, das sind so die Gitarren, wo du wirklich, wo du Schnappatmen bekommst, wenn da ein Kratzer reinkommt, weil du einfach bloß nicht willst, dass da irgendwas reinkommt. So.
Ja.
Das, ja. Aber, das nee, aber ansonsten, ich meine, Eddie Luke trotzdem.
Ja, geil.
Also,
geil.
Ja, klingt.
Ich habe die damals aus einem rein emotionalen Grund abgegeben. Ich habe die für ein bestimmtes Thema gekauft und als das Thema dann vorbei war, wollte ich die Gitarre auch nicht mehr haben.
Okay.
Das war eher so ein, man hat ja manchmal so ein Spleen, ne? So. Ist ja auch okay.
Voll.
Die Gitarre ist aber in gute Hände gekommen. Die hat der Chris Vega mir dann abgekauft. Der wollte unbedingt eine Luke haben. Und ich habe ihm dann seine erste Luke war meine.
Mhm.
Meine erste Luke und auch die letzte, die ich
besitze. Ist der nicht auch National
Der ist Endorser, ne? Ja, der ist Music, der macht das ja jetzt. Und
ist der ist ein Game Changer mal vorgestellt.
Ja, genau. Richtig.
Ja,
ja. Ja, und ja, und der ist damit, glaube ich, happy. Ich habe die sogar mal in irgendeinem Video von ihm gesehen. Da fand ich cool, dass die halt immer noch im Einsatz ist. Ist auch ein tolles Instrument natürlich. Und ja, alles fein. Also passt. Sie ist bei jemandem, der sie mag. Ich mochte sie nicht mehr und alles gut. Auf jeden Fall, wo war... Ach so, EMG. Genau, die waren da drin. Und dann kam halt irgendwann das Video von Remain Indoors zur Perifree 3.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, okay, was ist denn das für ein Tonabnehmer, den die da reinlöten?
Ja.
Und dann habe ich das irgendwie rausgefunden, was das ist und bin dann zu Bärnackel gekommen und habe irgendwie gedacht, genau das.
Mhm.
Und dann habe ich mir den Juggernaut Bärnackel Satz gekauft und den hast du hier eingebaut.
Jo.
Und da muss ich sagen, seitdem ist diese Gitarre einfach ein Traum. Die hatte dann ein Stimmproblem und dann hast du noch die Locking Tuner und die Tunomatic Bridge aufgesetzt.
Aber jetzt sind wir bei der Epiphone.
Bei der Epiphone.
Ja,
genau.
Ja, ja.
Und das hat jetzt mehr gekostet als die Gitarre ursprünglich. Aber trotzdem, die Gitarre bespielt sich halt geil.
Mhm.
Die ist nicht so schwer.
Mhm.
Wahrscheinlich, weil es kein Holz ist. Und vermuten wir mal.
Ich weiß das.
Und dann dieser Hals, der ist halt so matt lackiert und spielt sich gut. Also man kann diesen Hals sehr, sehr gut bespielen.
Ja.
Und jetzt, wo die Gitarre auch in Stimmung bleibt und vernünftige Tonabnehmer hat, wo dann auch egal ist, was das Material der Grundgitarre ist, da muss man sagen, ist das für den Bandkontext, den ich gerade habe, einfach wirklich großartig. Und ich meine, da ist jetzt der Precision Drive, der geht in Diesel Herbert, 180 Watt, da brauche ich auch nicht den High-Gain-Kanal.
Ja.
Es ist einfach, jetzt hat's Eier. Und, und das ist halt geil. Und weil diese Gitarre halt schon irgendwie geil ist und weil ich auch Les Paul mag, aber meine andere Leidenschaft eben Teles sind, ich stehe total auf Telecaster.
Ja, genau.
Und du hast mir ja mal diese Böckchen da gefixt, diese...
Die Seitenreiter.
Die Seitenreiter. Ah, das war schön. Und die sind, da ist immer einer abgeschmiert und du hast das dann irgendwie festgemacht.
Ja. Irgendwas. Stimmt, wir hatten ja, das muss man, ganz kurz hier eingerichtet, weil das ist wichtig, einfach einmal nochmal zu deiner Epiphone Prophecy zurückzukommen.
Ja. Ach so, ja.
Ich spreche aus, also das ist der größte, also ich glaube, number one Albtraumjob, den ich gemacht habe, war, liebe Grüße an den Manu, falls du das hörst, der hat das gleiche Modell gehabt, hat die für 80 Euro auf eBay geschossen oder so was und die hatte irgendwie so ein Haarriss, also wirklich, manchmal war ich mit Haarriss manchmal Witze, aber echt nur so ein Haarriss quasi hinten am Hals gehabt. Und hat sich herausgestellt, also ich dachte, okay, ist nur oberflächlich, als ich die hatte, konnte man wirklich ab dem dritten Bund einmal die Kopfplatte so, also die Kopfplatte mit den ersten drei Bünden so abziehen und dann hat man so darunter den Schwarzwort gesehen und so was, ne? Und einfach und auch wieder so zurückdrücken. Also ziemlich abgefahren.
Wow.
So, ne? Okay. Ja, aber ich habe das zusammengeleimt, was schon irgendwie auch ein bisschen scheiße war.
Weil war ganz durch, ne?
War komplett durch so und dann einfach vor allen Dingen auch das wieder so zusammenzuleimen, weil da, wenn du dann Druck ausübst, dann hast du den Hals in eine falsche Richtung gebogen, schon total abfuckt.
Ja.
Und dann meinte der Manu, ja, kannst du mir den Hals entlacken? Und ich so, klar, kann ich machen.
Ja.
Und daraus wurde dann irgendwann nicht nur Hals entlacken, sondern einmal komplett den ganzen Lack runterholen.
Hm.
Ey, egal wie traumhaft sich die Gitarre spielt, so, ne? Alles schön und gut, aber ich habe den kompletten Lack darunter geholt. Das war so ein Abfuck. Also wirklich, ich kann es nicht beschreiben. Hier sind überall wahrscheinlich immer noch irgendwelche Nanopartikel von der Gitarre irgendwie eingeatmet. So. Da waren Tonnen an Lack drauf. Dieser chinesische, was weiß ich, Polyesterlack oder sowas, okay. Was so gestunken hat. Okay. Es hat wirklich, ich bin irgendwann mit einem Exzenterschleifer da dran gegangen und es hat wirklich gedauert, bis du erstmal so die Schichten abgetragen hast. Und da wusste ich dann, von wegen, weil die sieht ja so aus, als ob die so Quilted Maple oder sowas hat. Ja, die hat einen Scheiß, die hat eine vierfach gesperrte Decke, sind vier Schichten Holz einfach aneinander geleimt mit irgendwelchen Abfallprodukten und das Wölkchen A uns einfach nur so drauf.
Geairbrushed.
Genau, ja, ohne Scheiß, so, das war's.
Geil.
Und ich kann, also. Würde ich niemals wieder machen, das hat sich vorne und hinten nicht gelohnt.
Ja,
so,
dafür ist auch, die Gitarre nicht wert.
Genau, also nein, es war auch für mich so ein bisschen, muss ich auch fairerweise dazu sagen, so ein Projekt einfach mal, ey, mal zu gucken, was passiert, wenn du das da runterholst und dann festzustellen, never ever nie so, wieder. Nie wieder. ganz, ganz schlimme Nummer gewesen.
Krass.
Deswegen verbinde ich mit dieser Gitarre nur Schmerz.
Ja, verstehe ich. Also ich heute, ich verbinde damit tatsächlich einen geilen Sound. Also so ein Sound, der halt speziell ist, der aber auch ultra gut in den Kontext der Band passt.
Ja.
Und mir ist natürlich auch bewusst, dass diese Tonabnehmer das natürlich auch machen.
Ja, klar.
Die sind einfach der Hammer. Und dann habe ich mir, Tele, so das eigentliche Ding, weil ich habe mir irgendwann mal gesagt, na, wenn ich 30 werde, gibt es nur noch ein AC-15 und eine Tele.
Na klar.
Und dann machen wir Blues. Man wird nicht jünger. Und man muss ja auch mal irgendwie mal dahin zurückkommen. Und ich habe mich tatsächlich gesehen, ich weiß nicht, kennst du von Richie Sambora die Made in America?
Nee. Ich habe zu wenig Richie Sambora gehört.
Das ist eine Soloplatte von ihm. Die zweite Soloplatte. Da sind so geile Songs drauf. Mhm. Also wirklich so Bluesrock.
Mhm.
Also kannst du in jedem Footballstadion in Amerika halt spielen, wird wahrscheinlich auch noch gespielt. Sind auch ultra geile Songs drauf und da spielt er halt sehr viel Tele über ein Vox-Amp. Und da denke ich einfach irgendwie, ja, das ist der Sound. Und das war halt, habe ich damals häufig mal gehört und dachte irgendwie, ja, genau da musst du hin, wenn du so 30 bist.
Ja.
Und dann wurde ich halt 30 und ja, dann hatte ich auf einmal an meinem Geburtstagsmorgen, hat mir dann die Rieke zum Geburtstag ein AC-15 geschenkt. Der stand an der Kaffeemaschine. Und ich habe gedacht, oh. Ja, und dann...
Was das denn? Ich wollte eine Kaffeemaschine. Das ist so eine Scheiße, war ein Spaß. So ein Biecher noch nicht.
Ja, und das war sehr geil. Und das war so zu der Zeit, da habe ich eh wenig gespielt. Ich habe ja dann noch später studiert und so. Und hatte da echt kaum noch Zeit. Und das war dann so wieder der Einstieg. Ja, und dann war halt auch klar, dass ich halt irgendwie gesagt habe, okay, jetzt habe ich dieses Ding. Da habe ich dann diese SG. Und ich weiß nicht, ich hatte noch irgendwelche anderen Überbleibsel von Gitarren, die alle nichts getaugt haben.
Ach, bist du ein Wiedereinsteiger? Nee,
ich habe halt zu der Zeit nur so, ja, so weh. Also ich habe mal so 2 Jahre sehr wenig gespielt.
Ja, okay.
Wegen des Studiums und dann zum Ende des Studiums hatte ich wieder mehr Zeit und da wurde ich dann 30 irgendwann und dann kam das so rein. Und da habe ich dann gesagt, okay, und jetzt kaufe ich mir eine Tele. Und das, okay, da hatte ich endlich einen Grund.
Ja, verstehe.
Weil ich brauche häufig einen Grund. Also ich habe mir zum bestandenen Diplom habe ich mir dann so eine Ibanez Artbook gekauft, die glaube ich noch hier irgendwo rumliegt, weil da ist mir die Kopfplatte.
Die habe ich heute in der Instagram-Story benutzt, die Kopfplatte.
Ach, witzig, ja. Okay, ja.
Also die Gitarre steht immer noch da, ja.
Ja, und das war halt sehr schade, weil da habe ich so eine emotionale Bindung. Das war halt mein Diplomgeschenk sozusagen, jo, an mich selbst. Und die ist mir dann beim Aufnehmen hingefallen.
Mhm.
Ja, und die hatte ich dann zu der Zeit da noch. Und dann habe ich mir eben noch diese Tele gekauft, was auch eine witzige Story war. Da war ich in einem Gitarrenladen namens Musikshop Axel,
glaube ich. Noch nie gehört.
Ja. Und da bin ich hin und dann sagte der Lars irgendwie, ey, du suchst eine Tele. Kein Problem, da kam ein Kollege rein, der wollte eigentlich eine Les Paul, hat die Tele gekauft, die nach 3 Tagen wiedergebracht. Habe ich gesagt, und jetzt ist die gebraucht oder was? Und und dann haben wir irgendwie dieses Instrument in die Hand genommen. Es ist eine Esche, Klarlack lackierte Telecaster American Standard Modell. Ja.
Aber nicht in den so ein Blondton, ne?
Nee, nee, ja, richtig.
Ich weiß genau, welche das ist, ja, genau. Hm?
Mega Ding.
Ja.
Klingt geil.
Ja.
Ich liebe diesen Ton und die Gitarre ist einfach echt, die ist mir echt so ans Herz gewachsen. Und das Coole ist, ich habe diese Gitarre bei der ersten D-Platte auch benutzt mit so einem E-Bow, um so Overdubs zu spielen. Mhm. Und das klingt einfach echt speziell, ne? Weil so eine Tele einfach besonders klingt und du kannst damit ja auch irgendwie viel machen.
Ja.
Die ist mir halt nur zu kreischig, um da halt so härtere Sachen damit zu spielen, weil das ist einfach auch mit der Handauflage nicht gut. Das ist halt nicht Tele. Ne?
Du hast ja wahrscheinlich auch normale Tele-Konfiguration drin. Ne? Also sprich einfach 2 Single-Coils und fertig.
Ja, genau. Ist ganz, ganz klassisch. Aber ich wollte es auch haben.
Nee,
also finde ich halt geil.
Klar.
Und so eine Tele ist einfach echt geil. Und das ist halt so ein Paddel. Ne? Damit kannst du einen erschlagen. Du kannst dich bei Hochwasser damit wegpaddeln.
Jo.
Und du kannst wahrscheinlich beim Surfen auch drauf schwimmen. Kann ich mir vorstellen. Das ist einfach unverwüstlich. Geiles Ding. Macht Spaß. Und das habe ich mir dann gekauft und die habe ich dann zu Hause über diesen Vox-Amp gespielt und das war so eine Offenbarung, ne? Das ist einfach geil.
Voll.
Und das hat mir echt Spaß gemacht und das macht mir bis heute noch Spaß. Und das war auf jeden Fall genau das Richtige, das so zu tun. Und und dann aus dem Mix von dieser Les Paul und der Tele und irgendwie keine Abneigung gegen geschraubte Hälse, habe ich dann gedacht, naja, irgendwie, es muss, glaube ich, nochmal eine neue Gitarre her, als es dann mit Deep so losging und so weiter. Und dann habe ich irgendwie rumgesucht und bin auf, also eigentlich wollte ich mir eine Knax kaufen, weil ich dachte, jetzt ist der Zeitpunkt. Eine
Knax, weißt du, oder
was? Ja.
Ja, genau.
Ja, oder Knax, so, genau. Und dann habe ich gedacht, so, vielleicht. Und dann habe ich geschaut, aber das ist ja auch schwer dran zu kommen in Deutschland.
Ist die, also von den mittlerweile auch gängigeren Marken, Next Campania gibt es ja auch noch nicht so lange, aber habe ich noch nie eine gehabt.
Ja, und es ist auch nicht so einfach dran zu kommen. Du hast mittlerweile lange Wartezeiten.
Mhm.
Und ich hätte ja dann auch am Ende des Tages das Steve Stevens Modell kaufen müssen, weil das eins der Modelle ist mit Bareknuckle Pickups. Standard
verbaut. Auch überall. Ne? Steve Stevens ist auch ein richtiger Endorsement-Hopper, Alter. Mhm. Überall hat er seine Finger im Spiel.
Ja. Ja, und dann, aber ist halt auch schon, also ich habe dann erst gedacht, okay, das ist cool, und dann habe ich mich längere Zeit mit einem Foto auseinandergesetzt und habe gedacht, nee, aber mit der Kopfplatte wirst du irgendwie so nicht warm. Ich finde so besondere Kopfplatten schon cool und bin dann aber irgendwie bei Duesenberg gelandet.
Mhm.
Ich habe da mal diese Starplayer mit dem Schlangenledermuster drauf oder was so aussieht wie Schlangenleder.
Ja.
Das fand ich mega geil.
Ja.
Und habe gedacht, naja, mal sehen, wie das so ist, und habe die dann gehört, und die spielt ja auch hier der Sänger von Different Insider aus Dortmund. Da habe ich die auch mal auf der Bühne gesehen und fand die irgendwie ganz, ganz cool und klang auch gut. Ja, und dann habe ich mich mal mit diesem komischen Tonknopf da auseinandergesetzt und habe gedacht, okay, und dann habe ich ja mitbekommen, dass bei Axel dann auch Duesenberg da war, und ich dachte, ja, vielleicht haben die was da. Und da war dann diese schwarze Starplayer Special, die ich habe, und das hat sofort funktioniert mit der Gitarre. Die war cool, die war leicht, die fühlt sich gut an, die hat eine schöne Kopfplatte, die klingt gut, die lässt sich gut stimmen und einstellen, und alles super. Und da haben wir jetzt zuletzt noch ein True Grit von Bernacle eingebaut.
Stimmt, ja.
Und das ist genau richtig. Das ist das Ding. Geil. Also damit habe ich wirklich so für meinen Kontext so, um unterwegs zu sein, auch jetzt zwei Gitarren gefunden, die auf jeden Fall immer gehen und die halt ein bisschen anders klingen, aber durch diesen Kontext mit dem Aufbau, also ansonsten benutzen wir ja fast keine Effekte. Ich bin gerade noch für einen so einen Riff überlege ich, ob ich noch einen Phaser, einen Flanger oder einen Chorus mitnehmen soll. Da weiß ich noch nicht so genau, was da drauf kommt. Mhm. Aber das wäre dann auch nur ein so ein Highland. Ich meine, wir brauchen halt einen Sound pro Seite und das ist es dann. Das ist auch gut so. Und dafür ist es halt schon geil. Ne? Und da finde ich, ist mittlerweile diese Duesenberg ist ein echtes Ding für mich geworden. Ich mag die richtig gerne mittlerweile.
Ja.
Weil die sich geil spielt, ist ein richtiges Rockbrett. Und gerade auch für das, was ich bei der Band da übernehme, sehr, sehr gefällig,
sagen wir mal. Cool. Ja,
das ist gut.
Ich meine, also, Duesenberg kann ich auch nichts Schlechtes zu sagen. Habe ich jetzt ja auch schon echt sau viel in meinen Händen gehabt. Ich mag das Konzept, was die eigentlich fahren. Mhm. Wie ist das nochmal? Ich weiß nicht, ob die alle, ich glaube, die werden, ist auch so ein Parts-Prinzip, das ist auch gar nicht böse, glaube ich, nicht so, ja, genau. Ja. Aber trotzdem alles cool Design. Ich finde die Kataloge ultra geil, wenn die so als Händler dann
bekommen. Ja, das hast du
so
erzählt.
Ja, in der ominösen ersten Folge, die wir gemacht haben, die wir gehört haben. Ja. Ist halt immer so recht oberfancy. Und sind halt ja auch weltweit richtig angesagt, so, ne?
Ja.
Also wirklich, ich meine, Johnny Depp steht, Johnny Depp Signature Modell von der Duesenberg. Krass, also wirklich krass. Und nee, Duesenberg ist schon cool, also muss ich sagen. Ist auch, wie gesagt, viele schon hier gehabt. Diese Phil Campbell natürlich auch schon immer so das Flagship auch, ne? Auch cool. Ja, also wirklich. Also bis jetzt nur diese gängigen, diese Offset-Varianten hatte ich noch nicht da gehabt. Ich weiß manchmal nicht so richtig, aber das ist auch nur meine Wahrnehmung immer. Und die, da spreche ich aus meinem Mikrokosmos heraus. Für mich ist manchmal, oder auch aus Shop, doch zu Shop-Zeiten, als ich noch Musikshop Axel gearbeitet habe, war dann manchmal eine Zeit, in der Duesenberg richtig oft gegangen ist. Und dann waren die zumindest hier in unserem Umkreis ein bisschen abgemeldet. Also, oder vielleicht, ich will gar nicht sagen, dass die nicht mehr angesagt sind, aber nicht mehr so angesagt, wie das vielleicht mal zu einer Zeit irgendwie so um die 2011, 12 oder sowas war, wo die Leute dann gesagt haben, ey, ich will eine Duesenberg haben.
Mhm. Weil dann Warum eigentlich?
Ich kann das gar nicht sagen, weil vielleicht einfach, das ist genauso wie der Lars hat mal drüben eine Zeit lang, ist einfach richtig krass, ein Amp verkauft aus Italien namens Brunetti.
Ja.
So. Und
der klang aber geil.
Ey, wirklich. Und das Krasse war auch, weil der war relativ günstig so und der hat das, also wie man so sagt auf gut Deutsch, der hat das wie geschnitten Brot, hat er diesen Brunetti-Amp verkauft.
Echt?
Ey, ohne Scheiß. Also da kamen Leute, die wollten immer diesen Brunetti-Amp haben so und das war einfach, also das war
ein Gefühl. Der war doch auch nicht so billig.
Nee, aber der war auch nicht so teuer. Also der war für so ein Combo irgendwie dieses 18 Watt-Ding, ich komme gar nicht mehr auf den Namen. Und hat dann einfach verkauft, es geht nicht mehr so. Okay. Ne? Und dann war das wie so ein, ey, hier der Lars hat Brunetti und dann haben alle Leute Brunetti auf einmal gekauft. So, ne?
Ja.
Und das ist dann genauso wie der, wie auch früher der Sir von Badger. Von Sir, mein Gott.
Andersrum.
Wie der Badger von Sir. Ja,
der war aber auch krass.
Voll, also ist ja immer noch krasser Elm, aber irgendwann so ist die Nachfrage dann, zumindest hier dann nicht mehr ganz so groß. Ja. Ich weiß nicht, ob das, also wie gesagt, der Musikshop Axel und Post Repair Shop sind ja jetzt kein, sind ja jetzt keine. Keine Vorsage, kein Meinungsbild, so, ne? Ja. Also ist dann nur die ganz persönliche Wahrnehmung.
Ja.
Ist dann genauso wie eine Zeit lang mit Reverend. Also für mich hat dann, in meiner Wahrnehmung, hat dann irgendwann Reverend Duesenberg abgelöst, obwohl das ja qualitativ, also Reverend machen gute Gitarren.
Ja.
Aber irgendwie dann waren auf einmal Reverend, was ein schwieriges Wort, Reverend, viel angesagter als dann Duesenberg. So, keine Ahnung warum.
Ja, ich habe jetzt einen Reverend-Koffer mit einer Duesenberg drin. Also ich habe so einen.
Die Koffer
so
sieht auch sehr ähnlich aus. So.
Ja, okay.
Da
passt da halt rein.
Ja, genau.
Diese blöde Kopfplatte.
Genau. Ne? Ja, weil ich auch manchmal auch denke, so Reverend hat sich auch viel von Duesenberg abgeguckt. Ganz einfach. Also so einfach von diesen, so dieses Ding, was der Duesenberg auch gemacht hat. Man darf ja in der Gitarrenbranche davon bloß nicht zu futuristisch sein. Mhm. Weil das Ding ist halt irgendwann, die Leute sind erst konservativ und wenn das schon irgendwie zu abgefahren aussieht, dann wird, oder wenn das zu arty wird, dann hast du so eine spezielle Käufer, Käuferin-Schicht, die das geil finden, aber sonst hast du voll viel einfach sagen, nee, will nicht. Das soll ja immer noch funktionieren. Und ich meine, warum ist das immer noch so, dass sich eine 950, dass sich eine Les Paul, eine Tele, eine Strat, das sind uralte Instrumente.
Ja.
Also wir werden sehr wahrscheinlich noch, wenn nichts Doofes dazwischen kommt, werden wir noch den 100-jährigen Geburtstag der Les Paul noch mitbekommen. Ja. Weißt du, was ich meine? So, ja. Ne? Sehr wahrscheinlich.
Oder die auch wird immer noch ein Signature-Modell dann von irgendwem in diesem Jahr haben und das wird für 10.000 Euro
bezahlt. Ey, genau so. Und ja, das sind halt Instrumente, die sind steinalt. So, ja. Ne? Und die feiern bald alle ihren 100-Jährigen.
Ja.
Und es hat sich erstmal grundlegend nicht wirklich viel verändert.
Nichts.
Nein, also die Sachen, es sind einfach nur vielleicht irgendwelche Neuerungen, Verbesserungen, aber vom Kerngedanken ist das immer das Gleiche. Wenn Gibson jetzt irgendwelche Robotuner oder sowas mitbringt, dann ist dann vielleicht so ein gewisser Prozentsatz, wo die Leute sagen, oh, das finde ich aber geil, aber die meisten sagen, mach die Scheiße darunter. So, also weißt du, was ich meine?
Ja, total.
So, und deswegen, man darf da nicht zu, aber das heißt, man kann machen, was man möchte, aber man kann sich ein paar geile Sachen ausdenken, aber vom Kerngedanken her wird alles immer kopiert. Und Reverend oder Duesenberg haben das auch so gemacht, so eine Starplayer TV ist letztendlich auch irgendwie Paula-Form.
Ja.
So natürlich mit irgendwie dann noch
ein bisschen Fender.
Ein bisschen Archtop auch mit dabei, wenn du jetzt die Phil Campbell-Variante nimmst. Ja. Oder bei Reverend ist es einfach auch so irgendwie ein Mix aus Strat und Telecaster.
Ja, das sind so Surf-Dinger immer, ne?
Also ja, genau.
Wenn ich die so sehe, dann denke ich immer so, ah, das ist bestimmt geil für Surf. Ich habe mal eine Reverend angespielt, jetzt ohne M, und habe auch gesagt, oh, cool, das spielt sich geil. War aber für mich, und da kommt, wie du sagst, das Konservative durch. Also ich finde dann so eine Duesenberg, dass da so ein D drauf genagelt ist auf dem Korpus. Das würde ich mich nie trauen.
Ja.
Ja, oder dass da oben so eine große Kopfplatte drauf ist, finde ich geil, weil ich fand damals auch Dean-Gitarren hatten eine schöne Kopfplatte.
Ja.
Mit den Flügeln da oben drauf. Und das fand ich irgendwie total cool. Hat mich aber nie bewogen, mir so eine Gitarre zu kaufen, weil ich damit nichts anfangen konnte.
Ja.
Aber so die, das sah halt cool aus und das verbindet halt alles. Aber ich glaube, das ist auch genau der Punkt. So, ne? Also da merke ich vielleicht mein Alter. Auf der anderen Seite verstehe ich total, wenn ich so ein 16-, 17-, 18-jähriger Punkrock-Typ wäre, würde ich mir auch eine Reverend kaufen, definitiv.
Ja, vor allen Dingen, also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt ja einfach.
Ja.
Das heißt nicht irgendwie mehr als ein Dusi für das Teil.
Ja.
Genau. Hast echt gute Features, irgendwie Roasted Maple Neck, Locking Mechaniken. Ey, ist auch jetzt alles auch. Ist alles so Economy-Variante.
Ja, also
ist
gut.
Ey, genau, so, ne? Ist völlig vernünftig.
Ja.
Natürlich, klar, ist das heutzutage so, habe ich glaube ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, ich bin manchmal so ein bisschen overwhelmed, wie man so schön sagt, dass ich mir dann denke, Alter, wie viele Gitarren-Companies gibt es einfach? Und es ist am Ende so, dass das Handwerk ist so ein bisschen sekundär geworden, weil am Ende brauchst du nur einen Produzenten, der da für dich produziert. So, und dann hast du irgendwo in Indonesien ein cooles Werk, die machen das echt solide und der Rest, also der First Step, brauchst vielleicht einen Prototyp, wenn überhaupt, aber passiert online. Also online,
klar.
Digital meine ich. Also du designst es vorher so, ne?
Das Cut-Cut
zurück, so. Genau das ist das Ding. Du hast einfach Designprogramme. Eigentlich bist du bist der Ingenieur.
Ja.
Oder die Ingenieure.
Ja,
das ist es, genau so. Ne? Und wenn du damit solide umgehen kannst und kannst das anlegen, hast deine Vektoren, whatever, und da hast das so designt, auch damit Farben auch so gemacht und dann gibst du es Produzenten und sagst, ey, und kaufst natürlich dann zum Beispiel, da zieh ich euch jetzt mal alle den Zahn da draußen, das also will ich nochmal sagen. Und zwar, wo wird gespart? Natürlich an der Hardware, wie das immer so ist. Und wenn man, also ich weiß nicht, ob es bei Reverend jetzt so ist, aber so die Stock-Pickups von, was weiß ich, ob das bei der PRS SE zum Beispiel ist oder bei irgendwas auch Epiphone oder sowas ist. Epiphone, das ist immer diese Company, da steht hinten, wenn man den Pickup ausbaut, steht immer B&B, glaube ich, hinten drauf. B&B. Ist, glaube ich, irgendwas, natürlich aus Fernost, kommen nicht mehr drauf, aber ist immer der gleiche Produzent, der einfach die Pickups dann an andere Hersteller weiterverkauft.
Ja, klar.
Es ist jetzt auch gar nichts so.
Auch sonst.
Wie auch sonst, natürlich.
Genau. Wie willst du den Preis machen?
Ne? Genau, und dann kostet natürlich so die Hardwarepreise, die sind. Es kostet gar nichts so, ne? Und natürlich lohnt sich das dann, einfach das nochmal abzugraden. So, aber auch bei Solar, also Solar muss man sich mal reinziehen. Ich habe viele Solar schon gehabt und ich muss Leuten dazu raten, wenn die sagen, ey, ich hätte gerne irgendwie eine Metal-Axt, so für relativ wenig Kohle, Alter, kauf dir eine Solar.
Ja.
Weißt du warum? Du kriegst für relativ wenig Kohle, kriegst du geile Hardware, bis auf die Pickups. Die Pickups ist auch gut und günstig, weil das ist nur dank dem Design. Ne?
Ja.
Aber wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast Bock auf das omniose Thema hier, Evertune,
yeah. Nie gehört,
genau. du kriegst bei Solar, kriegst du, wenn du dir... Ja,
für 600 Euro, ne? Die Solar-Peitsche mit Evertune
und EMGs
oder was?
Genau, eigentlich kriegst du
abgefahren.
Du kriegst ein Evertune-System und EMGs mit einer Gitarre umsonst.
Ja, genau.
So, genau, du kriegst so eine Gitarre noch einfach so als Verpackungsmaterial, ganz genau. Ja. Das ist so, das ist das gleiche wie VGS-Gitarren gab es irgendwie auch mal oder wie VGS, keine Ahnung, die hatten das auch, die hatten auch Evertune,
ja, okay,
und EMG.
Ja.
Und wie gesagt, allein die Hardwarepreise, du kriegst die Gitarre umsonst, wie die Harley Benton Box mit einem Celestion Schieß mich tot Speaker, ja, drin, wo der Speaker kostet irgendwie 100 Euro und die Box kostet 110. Du kriegst das umsonst mit dazu.
Genau.
Und das muss man sich mal reintun. Das ist schon krass.
Das total. Und das muss man ja wirklich sagen. Ich habe das auch gesehen, weil ich hatte ja auch mal bei dir die Anfrage laufen können, kann in eine von diesen beiden Dingern auch so ein Evertune-System rein. Ich habe das beim Einspielen der LP irgendwie ausprobiert im Studio und ich habe gedacht, wow, ey,
ja,
das spart dir ja mega Zeit,
ja,
und das Coole ist, die Pfeile verstimmt sich gar nicht.
Jo.
Und da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Also wie geil ist so eine Idee? Ich kannte das bis dahin nicht. Ja, und dann hatte ich dir ja gefragt, aber du hast mir den Zahn gezogen, also in beide Gitarren, wo das reinkäme, geht's nicht.
Ja.
Schade, weil ich hätte schon, glaube ich, also ich würde das schon machen, wobei eigentlich für mein Spiel, ich muss halt ein paar Bendings machen.
Ja, klar.
Dann ist das halt, ich hab's jetzt...
Ja, aber da kannst du ja auch so, das geht ja.
Ja, du kannst es fast so einstellen, aber dann ist es auch nicht mehr so... Ja, keine Ahnung, ich habe mich damit zu wenig auseinandergesetzt. Fakt ist, ich habe dann die Overdubs jetzt für die zweite Platte jetzt auch dann mit einer richtigen Gitarre gespielt,
jo,
und auf der ersten auch schon, aber das ist ja auch für Overdubs dann cool, aber für Rhythmus und auch live, ey, was für ein Komfort, du kannst, gerade wenn du, ich sag mal, so rockige Sachen und es ist ein bisschen Bewegung, du musst dich ja auf gar nichts mehr konzentrieren, du kannst einfach durchmetern, Hauptsache du bist ein bisschen in Time, aber ja, dass du mal die Töne verziehst oder so, ist ja fast unmöglich.
Ja.
Und das, wir hatten ja in dem verlorenen Podcast
the Lost Episode, ja,
The Quest for,
ja,
da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, also zum Beispiel ich persönlich spiele immer ein Standard-Tuning,
mhm,
und weil ich mit den Drop-Tunings oder so, ich bin zu blöd umzudenken oder zu faul,
ja,
offene Tunings finde ich dann auch manchmal cool, aber brauche ich eigentlich nicht. So, aber das Thema, wenn du jetzt noch so ein Drop-D-Tuning hast oder so, ey, das ist ja mega komfortabel auf so einem Evertune-System.
Voll.
Ich will dafür jetzt keine Werbung machen, aber für live, für Leute, die Musik machen, wo Bewegung stattfindet, besser geht's nicht.
Ja, ja, und auch was, also, ey, ich müsste den Podcast eigentlich auf Englisch machen. Ich glaube, in jeder Folge oder jeder zweiten Folge ist irgendwie Evertune-Talk gewesen. So, ne? Es hört nicht auf.
Ja.
Nee, muss aber schon sagen, natürlich ist das cool für, wenn du Recording-Sachen oder sowas machst. Mhm. Und gerade halt, wenn du echt tief runter gehst.
Ja.
Also ich meine auch mit sehr tief.
Ja,
so, ne?
Ja, ja.
Dann
also nicht D-Standard.
Nein, D-Standard ist ja wirklich... Ne? Ist ja gar
nichts. Ich kann ja nicht tiefer.
Ist ja Teenie-Mucke.
Ja.
Nee, aber wenn du echt sehr, sehr tief runter gehst, so, dann ist es natürlich immer so, wie soll ich das sagen? Nee, Rewind, wie der Boris sagen würde. fangen wir von vorne an. Es muss ja nicht unbedingt vom Brückensystem Evertune sein, wenn du tief,
ja,
bist. Aber umso tiefer du natürlich bist, mein Gott, das habe ich ein bisschen den Faden verloren. Du hast so ein bisschen Tuning-Schwierigkeiten oder, ja, viele wollen, je nachdem, was du für Mucke machst, wenn das so in Gent-Bereich geht,
ja,
oder,
ja,
dass das so alles perfektionierter Metal halt irgendwie ist, wo keine Nebengeräusche gehen sollen,
ja,
und alles muss wirklich komplett, ja, in Tune sein. Also natürlich soll es in Tune sein, aber weißt du,
ja,
nichts darf sich beißen,
ja,
tonal.
Ja.
Dann ist das vielleicht ganz geil, mit einer Evertune zu arbeiten.
Absolut.
Oder wenn du halt irgendwie eine Passage spielst, so dass du dann bloß, wie du gerade gesagt hast, nicht eine Seite doof verzieht oder sowas, sondern das soll cleaner, geiler Metal sein.
Ja.
So, ne? Und du willst feste in die Seite anschlagen,
ja,
ohne dass du diesen Detune-Effekt dann einfach,
genau,
hast. Ich finde sowas ja ultra geil,
ja,
weil das lebt für mich, aber andere finden das nicht geil. So, ne?
Ja.
Ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, nehmen wir mal Miss Sugar. Finde ich ultra geil. Die Band spielt 8-Seiter, geile Ibanez-Gitarren, die haben kein Evertune-System und die spielen, also zumindest ich meine, ich habe mal einen Rick Rundown gesehen, die spielen echt nicht dicke Seiten. Also will ich nicht. Also für 8 Seiten ist da, glaube ich, 9 auf, weiß ich nicht, 72 oder so.
Ja, und ich glaube, das machen die aber auch, weil du mit den, je dicker die Seiten werden, da klingen die Obertöne.
Ja, natürlich, genau. Es geht jetzt Soundflöten. Ja, das ist ja so. Total. Das heißt ja nicht, dass so dicker die Seiten sind, dass der Sound fetter wird. Ist ja gar nicht so. Genau. Sondern einfach, klar, du hast mehr Zug. Mhm. Und du brauchst natürlich ab einem gewissen Tuning einfach auch den Zug, damit alles nicht so eirig klingt. Ja. So ist schon klar. Ja, so, ne? Ja. Weil klar, wenn ihr jetzt irgendwie, nehmen wir mal 9 auf 42 auf D, geht schon, aber irgendwie geht ja natürlich auch was flöten. Ist natürlich auch klar. Ja. Muss das schon ungefähr anpassen. Nichtsdestotrotz glaube ich zum Beispiel, dass mir Sugar, wenn die jetzt irgendwelche Recording-Sachen oder sowas machen, die werden vielleicht jetzt nicht die dicksten Seiten spielen, aber die hauen auch nicht wie die Berserker wahrscheinlich rein, sondern die haben auch einen akkuraten Anschlag, aber auch so, dass dann auch alles vernünftig noch klingt und nicht dieser Detune-Effekt einfach entsteht. Ja. Ey, wenn du Bock auf Ableton hast und willst, dass dann alles irgendwie clean so ist und auch live dementsprechend ist und du sautief mit einem speziellen Seitensatz runtergehst und soll alles irgendwie noch richtig geil in Tune sein, klar, dann ist Ableton einfach ultra geil.
Absolut.
So, darf man nicht, weil ich gucke mal irgendwie viel, wie wir schon, aber wir können es auch, ne, du hast wir sind gleich schon mal 2 Stunden, aber wir können so viel lange quatschen, wie wir wollen. Ja, jetzt bin ich so. Wir haben hier, du hast so einen Grund bei mir. Ey, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja. Wir waren gerade von
Ableton mit Sugar, Duesenberg. Also jedenfalls in meinen Gitarren passt das nicht rein. Hast du denn in deinen sowas mal für dich überlegt?
Ableton mal. Ja, also habe ich mal kurz, und zwar prallerweise meine Firebird.
Oh.
Aber da bin ich dann auch wiederum zu konservativ, weil ich mir denke, ich habe einfach Bock. Also ich bin immer noch ein Riesenfan, was so Brückensysteme angeht für mich, ist Tune-Matic und Soft-Tailpiece. Hm. Ist einfach...
Einfach geil.
Boah, ich hab das richtig...
Das fühlt sich
gut an, oder? Ich gesagt, so richtig so Tune-Matic und
Soft-Tailpiece. Ja, das war schon...
Ist einfach richtig geil. Nein, ich
war auch kurz erregt.
Ja, das genau so. Ich wollte es auch genauso. Nein, ich find's cool bei einer Tune-Matic. Ist einfach das Soft-Tailpiece feste hinten also wirklich angeknallt hinten, damit man auch einen richtig geilen Winkel auf die Tune-Matic dann wiederum hat.
Ja.
So, ultra cool. Und du merkst einfach, das schwingt. Du hast schön viel Anpressdruck. Ist natürlich immer klar, wenn du von der Strat kommst, eine andere Haptik, was Palm Mute und sowas angeht. Aber ist wirklich, das macht auch so eine Paula, so dass eine Paula so klingt, wie sie klingt.
Genau.
So ist was anderes. Klar, du kannst auch eine Strat Hardtail nehmen, zum Beispiel.
Ist nicht das
Gleiche. Ist es nicht das Gleiche?
Absolut. Nein,
ist es nicht. Also zumindest, nehmen wir mal, da war nämlich auch eine Podcast-Frage für die nächste Folge, wie das ist, woran ich glaube, quasi an Tonholz, also im E-Gitarrenbereich, oder quasi an Hardware, sprich Pickups. So, ne? Äußere ich mich nächstes Mal zu. Trotzdem, wenn ich die nur trocken spiele, ist es natürlich was anderes.
Ja.
So, ne? Und eine Paula hat einfach einen anderen trockenen Sound, als das eine Strat oder sowas hat. Ganz klar.
Total, ja klar.
Also ich muss auch sagen, zum Beispiel Nax, da hast du ja gerade gesagt, hatte ich noch keine gehabt, aber Nax haben ja dieses System, die haben diese Influence Bridge oder auch Fluence Bridge.
Ja.
Die haben eine eigene. Also dass die haben quasi, basiert auch auf Tune-O-Matic und Soft-Tailpiece, aber als ein Modul.
Mhm.
Dass das quasi alles zusammenhängt so, ne? Und noch mehr Schwingung erzeugt wird. Mhm. Dass dann die Komponenten miteinander quasi verbunden sind.
Mhm.
Ist nicht umsonst. Ist einfach geil. Also ist wirklich cool.
Ja, das macht einfach Sinn. Und ich finde auch von der Bespielbarkeit, wenn du viel Palm-Mutes machst, und das ist ja etwas, das begleitet mich seit, ich weiß gar nicht, seit über 30 Jahren. Da ist natürlich so eine Tune-O-Matic Bridge auch eigentlich genau das, was du brauchst. Aus meiner Sicht, ich hatte auch mal so eine total brechreizgefährdende Jackson. Ich glaube, das war so eine 400 D-Mark-Gitarre von Konrad.
Mhm.
Weil ich hatte die gesehen in Mitternachtsblau Metallic, dann dieser Jackson-Kopf mit diesem spitzen Winkel nach unten und habe gedacht, boah, ey, voll geil, eine Metal-Gitarre, muss ich haben. Hab mir dann sowas gekauft, also nicht so, die ist ja schon fast schön dagegen.
Ja.
Aber da war dann auch so ein Floyd Rose, ich kriegte die A überhaupt nicht gestimmt.
Mhm.
Das war wahrscheinlich bei dieser Gitarre auch unmöglich, weil das hat vielleicht mal neben Floyd Rose gelegen.
Mhm.
Es war irgendwas, es war unstimmbar, es war unseitenwechselbar, weil man musste die Seiten da oben aufschrauben mit einem ganz furchtbaren Imbusssystem. Das war gar nicht. Aber selbst wenn man mal ignoriert hat, dass die Gitarre nicht gestimmt war, Palm Mutes gingen damit auch nicht gut. Weil die Gitarre einfach so komisch verbaut war für mich und in meiner Haptik, dass ich dass ich damit einfach nur Krach gemacht habe. Ja. Das war grauenhaft.
Ja.
Und da muss ich natürlich sagen, klar, sehr, sehr früh immer mit den Dingern, wobei ich hatte auch mal so einen Nachbau von einer Strat. Ich finde die Strat auch ultra geil. Mhm. Ich finde den Sound mega. Ja. Ich hätte so gerne so eine Gitarre. Ich weiß aber, dass wenn ich mir heute jetzt wenn ich jetzt über eine Strat nachdenke, dann denke ich zum Beispiel über diese Stratter, die zum 60. Geburtstag rauskam, über so einen Custom Shop Strat. Auf jeden Fall eine 52er Variante würde ich mir kaufen. Und so, ich lasse aber die Finger davon, weil das wäre einfach unendlich viel Geld verbrennen, weil ich würde, wenn dann so eine haben wollen, weil es halt auch dieses Handwerk ist. Auf der anderen Seite habe ich letztens auch mal eine Sir gespielt und habe gedacht, alter Vater, und auch diese Nash-Gitarren, die sind vielleicht ein bisschen rauer und roher, aber wie gut diese Gitarren klingen. Mhm. Und da muss ich sagen, ich bin froh, dass ich aktuell nicht über andere Sounds nachdenken muss und zumindest als zur Beruhigung meine Taylor habe, dass ich nicht in die Versuchung komme, mir noch so eine zusätzliche Gitarre zu kaufen oder kaufen zu müssen, weil ich würde sie einfach nicht häufig genug spielen. Und das ist für mich immer so das Ding, ja, ich habe einige Gitarren, aber wenn ich so darüber nachdenke, dass ich nicht einmal die Woche die R8 spiele oder nicht einmal die Woche die Furcht, die ich mir dann gekauft habe als Akustikgitarre, da tut mir in der Seele weh eigentlich.
Ja.
Und ich hoffe, dass irgendwann wieder der Zeitpunkt kommt, dass ich wieder alle regelmäßig spielen kann. Aber das finde ich einfach schade. Und gerade wenn dann jetzt so Sessions sind wie, na so, die eine Platte kommt jetzt raus, dann machst du Video, dann gehst du schon in Studio für die nächste Platte, weil nur Vinyl dauert ja bis zu 9 oder 12 Monate im Moment, was wir machen. Da musst du ja jetzt schon nachlegen und dann bist du wieder mit Studio beschäftigt, da hast du dann immer nur eine Gitarre und ja, das ist irgendwie, das finde ich schon schade, dass die Zeit so knapp ist. Ne?
Klar.
Ja, aber sonst muss ich sagen, eine Strat wäre schon was Feines.
Ey, also ich habe prallerweise, ich habe auch eine Strat, aber auch noch nicht mal von Fender, sondern nur von Nash. Aber natürlich auch.
Entschuldigung,
sorry, mein Gott. Keine Kohle für eine Fender. Schrott kaufe ich mir nicht. Nee.
Die Nash-Dinger sind auch geil.
Ja, klar. Also, ich habe ja, also, aber selbst die ist halt, die hatten Floyd, ne? Also, es ist halt, die er Lars da jahrelang hängen hatte, weil die nicht ging und da habe ich sie erlöst. Okay. Floyd mit zwei Humbuckern drin. Eigentlich so ein, ist also eine S81, ne? Also ist Strat-Form,
klar. Ist schon klar.
Und obwohl ich habe Fender Original Strat nie gehabt, sondern ich hatte nur meine erste Sir in so einem Pink-Purple-Black-Drip, die habe ich schon verkauft, dann heißt sie Tyler, im Rasterschmer, die habe ich auch verkauft, also auch so Zahnarzt-Gitarren halt alle, ne? Und ja, irgendwann hole ich mir wahrscheinlich auch mal noch eine Strat oder sowas, aber bis jetzt irgendwie, also für mich, wenn ich die, weiß ich nicht, ich muss die auch spielen. So, ne? Und deswegen, ich meine, ich habe ja auch die ein oder andere Strat schon mal in der Hand gehabt, sagt man. Und
vielleicht
so
zwei, kann ich mir drei, hier nicht vorstellen.
Nein, null. gar nicht wissen, viele Strats, obwohl ich glaube, so viele Strats stehen. Ja, doch, hier ist eine drin. Da. Hier ist so eine, einer der ersten Mexikos.
Oh,
genau. Ne? Eine alte Merico. Und also muss man Bock auf den Sound natürlich haben und ja. Ich meine, ist halt immer noch eine Strat. So.
Ja, aber eine Strat hat schon auch was Magisches. So, ne? Ich meine, wie jede klassische Gitarre, ich meine, du hast gerade schon gesagt, die gibt es halt immer noch und das hat ja einen Grund.
Voll.
Und so eine Strat, Neck-Pickup, alter Falter, ist das klar. Geil.
Ja.
Und da muss man einfach sagen, ich meine, der Chili Pepper Sound, ja, der kann auch spielen, aber der Sound dieser Gitarre über so einen, über auch fast egal welchen Amp. Ja. Diese Gitarre singt so schön über alles drüber.
Ja.
Das ist einfach geil. Und das ist anders geil als zum Beispiel der Finger in so einer Tele. Das klingt einfach komplett anders.
Klar.
Und von daher Strat ja, aber dann auch auf von mir so eine Nash, da gibt es ja auch diese unfassbar schönen Relic-Arbeiten, die sehen einfach auch toll aus. Die ist da manchmal, die man manchmal so sieht, wo der Lack da so ein bisschen runtergemacht ist, sieht auch nett aus. Keine Ahnung, ich ich finde, es muss immer, für mich geht es zuerst nach dem Ton und der Bespielbarkeit und dann das Aussehen ist also nur der dritte Faktor, weil wenn es nur nach Aussehen gehen würde, wäre ich beinahe Les Paul Junior.
Auch gut. Hm?
Hammer-Gitarre. Ja, oder, ja, oder so eine Rickenbacker, wenn die zu wäre. Finde ich auch, sieht auch geil aus. Aber ist halt nichts, womit ich irgendwas anfangen kann. Und wobei die Junior in TV Yellow mit so einem P90, das hatte doch hier der Tom Bartels auch erzählt, der hat sich doch so ein Ding. Also.
59er.
Oh, das ist schon schön.
Mhm. War auch cool.
Das glaube ich. Cool Style. Also, das war ja nur in dem Podcast, war ja auch mal kurz zu hören. Also man hat darüber natürlich ein bisschen nur wahrgenommen, was die wirklich macht. Mhm. Das wird in echt wahrscheinlich ganz anders klingen, aber das ist schon auch eine geile Gitarre. Mega.
Ja, klar. Also finde ich manchmal so ein bisschen unterschätzt, glaube ich auch so.
Ja.
Ne?
Ja.
Vielleicht auch viel immer so mit einer bestimmten Musikrichtung auch assoziiert und sowas. So, aber nein, es gibt richtig viele geile Modelle, so, ne? Aber die man manchmal nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und dann überlegt man manchmal so, also ich bin ja auch so ein Bandplayer, da ich dann denke, also ich würde zum Beispiel jetzt irgendwie, wenn ich mir eine Strat hole mit 3 Single Coils oder sowas, dann weiß ich, ey, ich werde wahrscheinlich nicht im Bandkontext spielen, sondern das ist halt eher so,
Dann machst du andere Musik mit, ne?
Genau. Das ist aber ist ja auch vielleicht in Ordnung so. Man kann ja auch so mit dem ein bisschen Spaß haben. Aber Roman, ich jetzt nochmal hier, da müssen wir noch, was geht denn bei Deep in deiner Band?
Bei Deep?
Genau, bei Deep. Das.
Ja, wir, Deep ist cool. Wir haben jetzt vor einer Woche, also Samstag vor einer Woche, haben wir das erste Video released. Mhm. Wir haben jetzt endlich einen Release-Termin bekommen. Die Platte Vita kommt ja bei Lionheart Records raus. Mhm. Und wir warten halt schon sehr, sehr lange auf die Pressung. Da kann man auch zum Hintergrund sagen, das Recording für die Platte ist vor über einem Jahr gestartet. Jo. Wir haben halt sehr, sehr lange darum gemacht, haben dann gesagt, okay, wir nehmen die Gitarrenspuren erstmal alle so zu Hause auf, geben dann die WAV-Dateien ab zum Reampen oder irgendwie so. Problem war, dass mein Audio-Interface, womit wir aufgenommen haben, ist halt kein besonders stromgetriebenes gewesen. Was ich nicht wusste, war, dass das einen hochfrequenten Pfeifton hat.
Okay.
Das haben wir dann im Studio festgestellt. Also nicht wir, sondern der liebe Dominik Parras.
Ganz liebe Grüße, unbekannterweise. Ich glaube, also ich habe Parras und ich haben es heute noch nicht kennengelernt, aber man kennt sich so vom Hören sagen, aber macht einen richtig guten Job.
Hammer. Wirklich. Also ich bin wirklich weggeblasen, wenn ich mir überlege, wie viele Leute ich kenne, die ins Ausland gegangen sind, nach Hannover gefahren sind, nach Osnabrück gefahren sind, zu Matthias oder irgendwas. Also echt. Man kriegt hier ein
Umme-Ecke.
Umme-Ecke. Genau, kannst mit der Bahn hinfahren, habe ich auch schon gemacht. Einfach geil, was da kommt und halt eine super Bandbetreuung auch und vor allem ehrliches Feedback. Immer eine Lösung, das ist so, ist jetzt auch aufgefallen, du hast da irgendwie etwas und und dann zieht der einfach für alles irgendeine Lösung aus.
Voll. Also, ja, und vor allen Dingen auch so, wenn ich mir die Produktion jetzt, sagen wir mal, die Slope anhöre, einfach ultra geil. Stefan mit M-Sharp-Kur war jetzt da, so, ne? Ja. So ihr mit Deep und macht, glaube ich, FOH, meine ich, beim Creator.
Ja.
Ja, ne?
So, ja.
Also,
ja, guter Typ. Auch mega Musiker, hat richtig was auf der Pfanne, hat auch sehr, sehr, sehr gute Produzentenfähigkeiten, ist einfach, also war ein perfekter Match. Wir sind jetzt mit dem Video-Release auch direkt wieder ins Studio gegangen, weil wenn wir schon nicht spielen können,
wenn schon, ne?
Dann machen wir einfach halt direkt nochmal. Und der Output ist halt gerade auch mit dem Pete und mit Ben einfach extrem hoch. Also wir hatten die Platte noch nicht ganz im Kasten, da waren die ersten Songs schon wieder da. Mhm. Und dann haben wir erstmal gesagt, ja, machen wir langsam. Dann haben wir ja noch lange aufgenommen, dass der Recording-Prozess für die Platte, der war halt durch diese, wir müssen alles nochmal von vorne machen, waren wir über 3 Monate damit beschäftigt, dann konnten wir es abgeben, dann hat der Christian das vom Label ans Presswerk gegeben, dann kam dieses Loch, wo halt irgendwie auf einmal alle Vinyl machen. Die Presswerke sind völlig überlastet. Aktuell warten wir jetzt auf das Release, ich glaube 6 oder 7 Monate schon. Ja. Nächsten Monat, jetzt im Oktober, ist es dann irgendwann soweit. Die Testpressung war da. Die Testpressung funktioniert glücklicherweise, sodass das dann jetzt von Christian in Auftrag gegeben wurde. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir in diesem Jahr nochmal auch noch eine Show spielen können. Wir haben dann jetzt, wie gesagt, Zeit genutzt. Es gab wieder ein paar Aufnahmen. Wir sind dabei, noch im Aufnahmeprozess. Und Gitarren sind schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Bass auch. Erste Gesangssachen sind schon da. Es wird, glaube ich, richtig geil. Auch das, was ich gerade sagte, es wird härter und rockiger. Also was ja bei der ersten Platte ist, das ja so ein bisschen nicht so hart rausgekommen, wie es ursprünglich mal gedacht war. Sehr rockig und sehr viel Melodie drin oder so. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Platte, weil die ist echt gut. Endlich in der Hand haben.
Ja, und
ja, Video ist in der Mache. Ich denke, wenn wir ganz gut sind, schaffen wir vielleicht, bis die Platte dann da ist, noch ein zweites Video. Wir
cool.
Konzept steht.
Ja.
Müssen nur noch Termine machen. Jetzt ist mit Studio und Wetter und so. Da sollen auch draußen Aufnahmen stattfinden. Müssen wir mal gucken. Aber es läuft auf jeden Fall gut.
Ey, ich finde es auf jeden Fall cool. Ich meine, der Pete ist ja ehemals Black Friday, ne?
Ja.
Und war jetzt die andere Band nochmal, komme ich mal drauf. Oder war noch Black Friday?
Ja, Black Friday, ja, bei Zero Mentality
haben wir. Ja, genau, ist ja der Sänger.
Ja.
Ne? Oder gibt es Zero Mentality überhaupt noch?
Nein.
Ja, nicht mehr. Die hatten vor ein paar Jahren, glaube ich, nochmal so ein paar Shows gemacht. Ne?
Genau. Und es war ja auch so, dass sie eigentlich nochmal dachten, vielleicht machen wir nochmal was.
Ja.
Da kam dann auch Corona dazwischen und die Zerstreuung und ja, der Alan ist ja dann bei Norbert Buchmacher da unterwegs und macht ja gerade auch Sachen, ist da ja in Berlin gerade mit einer Band im Studio und ja, da laufen halt viele Sachen und ja, sind halt viele Sachen so passiert, aber genau.
Aber Zero Mentality kennt man ja trotzdem auch noch.
Ja,
also, ne,
ja so. Mega, mega Band. Natürlich ist das so, ne, was du halt hast jetzt mit Deep, wenn du natürlich den Sänger nimmst und lässt den bei Deep singen, dass du halt häufig diesen Zero Mentality Vergleich hast. Aber ich sag mal so, ey, scheißegal. Das ist halt immer, wenn die Stimme wechselt. Aber es ist ja, es könnte ja schlechter sein. Ja, also man könnte ja auch mit irgendeiner anderen Band verglichen sein, aber Zero Mentality war ja auch eine sehr, sehr geile Band. Und die ich selber auch gehört habe, ist, glaube ich, eine der wenigen Bands hier aus der Region, von denen ich 3 Platten habe.
Jo.
Also und eine Single, und ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, ob das Demo-Tape auch von Zero Mentality ist oder ob das noch das an noch Death of Glory oder irgendwas war. Also
stimmt, das ist die Band, oder genau, an die muss ja der Glory
spielen. Ja, genau. Ja, und dann hat der Pete ja auch bei Born from Pain 5 Jahre, glaube ich, Bass gespielt mit
Björn zusammen. Genau. Der Dom hat ja auch mal früher bei Zero Mentality auch
gespielt.
Ja, genau.
Ist ja
auch alles doch die gleiche.
Ja, es sind immer die gleichen.
Immer die gleichen immer. Leute und euer Bassist, der Philipp, ne?
Heißt ja,
er, genau, genau, war auch mal hier.
Ja.
Und Drummer Norman, oder?
Der Norman.
Genau, den kenne ich, glaube ich, noch von Instagram. Der hat mir auch mal angeschrieben, glaube ich, meine, wollte mir auch mal rumbringen.
Ja, der Norman, der hat auch verschiedene Gitarren. Der hat auch so eine geile Mayonis und der hat auch schon echt ein paar schöne Sachen. Kommt ja so vor allem aus dem Metal-Bereich, spielt aber auch bei Contra Gitarre. Ist ja auch eine amtliche Band hier aus der Ecke.
Ja, ja. Ah, guck mal, schau mal an.
Und ja, da spielt er Gitarre, bei uns spielt er Schlagzeug. Ich bin mit dem Norm seit, ich weiß nicht, wie lange Zeit befreundet. Witzigerweise, wir haben am selben Tag Geburtstag. Ich bin nur 10 Jahre älter.
Wann hast du genau Geburtstag?
Im Dezember, am 21.
Okay, das habe ich mir jetzt wieder gemerkt.
Ja.
Genau. Nee, ist wirklich so.
Und der Norm, das war halt witzig, ne? Als wir uns kennengelernt haben, da ging es halt los. Und ja, wir sind ja erst mit dem Marc gestartet am Schlagzeug und das war dann irgendwie, hat sich das dann, ja, keine Ahnung, irgendwie so entwickelt, dass wir jetzt hier stehen. Und ja, und so ging es dann los mit dem Studio. Und da kam dann der Norm irgendwann, als wir mit dem Studio fertig waren, kam der Norm dazu. Und der ist dabei, der hat die Songs alle drauf. Und ich denke, dass wir vielleicht dieses Jahr, je nachdem, wie sich das mit den Auftrittsmöglichkeiten ergibt, dass wir vielleicht dann noch die Chance haben zu spielen, müssen dann auch gucken, wie wir es machen. Wir haben für uns auch zwischen der Situation 2G und 3G-Regel und so, wir tun uns da inhaltlich schwer. Die meisten von uns haben da jetzt mit der Pandemie-Sache, da haben wir alle eine eigene Meinung zu, aber und da verhält sich auch jeder anders. Beruflich sind einige sowieso von Amts wegen auch schon sehr früh geimpft gewesen oder so. Aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch sagen, ja, was ist denn mit den Leuten, die jetzt vielleicht nicht wollen, die aber bereit wären, sich zu testen? Ist dann 2G ein Thema, was dann richtig ist? Findet man das gut oder schlecht? Wir versuchen uns da irgendwie so ein bisschen zurückzuhalten, wollen aber auch auf gar keinen Fall irgendwas diskriminieren oder sonst was. Nee, natürlich sind wir auch heiß. Und
ich muss, also ganz ehrlich, ich kann das voll verstehen, weil ich glaube, aber ich will jetzt auch da jetzt gar nicht die Corona-Dose zu weit
öffnen. Auf gar keinen Fall.
Ich glaube aber nicht, desto trotz, da wird es einfach schwierig, wenn die Musik, also 2G, 3G, lassen wir es gar nicht drüber unterhalten, sondern eher trotzdem, wenn man dann auf den Mikrokosmos im Bereich von einer Szene-Musik einfach packt. Ja. Hardcore, Punk, wird schwer.
Ja.
Also ist einfach, also wird einfach schwer, weil dann ist halt Subkultur und da gibt es sau viele Meinungen einfach zu.
Ja.
Man kann natürlich irgendwie über alles diskutieren, aber der Shit wird irgendwie vorprogrammiert sein. Also wie es manchmal so ist, aber das ist halt mit Shows sowieso, ich will ja jetzt auch gar nicht, ich kann das voll nachvollziehen. Also
es ist schwer. Es ist echt scheiße und schwierig und keine Ahnung, dann habe ich so, stehe ich jetzt irgendwie da regelmäßig auch in Kontakt mit dem Thorsten, zum Beispiel von Wurskal, der dann auch schreibt, ja, ey, wir haben da jetzt letztens in Oberhausen gespielt, da stehst du auf der Bühne und hast voll Bock und der Song ist vorbei und die Leute sitzen auf Stühlen, haben die Maske bis zu den Augen und du siehst in der ersten Reihe was Weißes und darüber zwei Augen und es passiert nichts.
Ja.
Und du stehst da und rockst dir da einen runter und hast voll Bock und sagst, okay, das ist das Ding. Das ist, glaube ich, echt schwer, gerade auch mit unserem Sound. Und ich meine,
es ist ja
geht halt auch alles voll nach vorne.
Ja,
und das guckst du dir nicht im Sitzen an. Ne?
Hätte ich auch keinen Bock drauf. Nee, natürlich. Und es ist ja immer so, man muss ja alle Seiten irgendwie verstehen. Du hast auf der einen Seite hast du halt die Konsumenten, so Jungs und Mädels, die auf den Bock wieder auf ein Konzert haben und die sich einfach danach sehen, scheißegal welche Musikrichtung das ist, ob das jetzt Hardcore, Punk, Schlager, was weiß ich ist, dass sie sagen, wir wollen wieder Live-Musik haben. So, ne? Und ob das jetzt 2G, 3G ist, Hauptsache es geht was. Und die Leute, wenn die dann sitzen müssen, ist denen egal, Hauptsache die sehen was.
Ja.
Das ist jetzt aber die Leute, die auf der Bühne stehen, die einfach sagen, ey, die Interaktion ist einfach gleich null.
Ja.
Das klappt vielleicht mit der und der Art von Mucke. Wie gesagt, ich war ja vor aussichtstechnisch bei einer Olli Schulz Show in Hannover und da war auch bestuhlt, da ist das für mich dann irgendwie noch vertretbar, weil dann irgendwie vielleicht zu der Mucke irgendwie passt und sowas. So, ne, und irgendwann stehen die Leute trotzdem auf. So, ne, aber ey, ganz ehrlich, wenn die Musik härter, schneller, whatever ist, dann ist Sitzen halt irgendwie doof. So, ne? Nichtsdestotrotz, klar, was willst du machen? So, wenn jetzt gerade die Regelung ist einfach, ich glaube, das ist so mit 2G, heißt das dann Abstand, Maske fällt alles weg, toll. Erstmal für die Leute, die dann da sind. Bei 3G ist das, glaube ich, nicht so, wenn mich nicht alles bearbeitet. Ich kriege das auch nicht ganz zusammen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, ey, du grenzt am Ende dann Leute aus, so, aber
ja,
das ist ein Thema. Also,
das macht es dir einfach schwer und du musst ja für dich irgendwann entscheiden, was mache ich. Und wir haben halt so den Punkt, wir wollen halt auch einfach dieses Thema gar nicht mit unserer Band in irgendeiner Form in Verbindung bringen, weil wenn es die Möglichkeit gibt, dass man offen relativ frei spielen kann, dann werden wir das tun.
Ja, genau.
Und freuen uns für jeden, der kommt und da Bock drauf hat.
Ja.
Und wenn das halt noch dauert, dann dauert es halt noch. Es ist halt irgendwie natürlich schräg, wenn du so überlegst, okay, Deep hat noch nicht live gespielt. Wir haben jetzt ein Video gemacht, wir haben eine Platte gemacht, wir sind dabei, die nächste Platte aufzunehmen. Wir haben alle Bock.
Ja.
So, und jetzt geht's natürlich irgendwann mal raus, aber solange das so ist, wird niemand, glauben wir, da so Bock drauf haben, dass das gut klar geht. Und was man dann auch manchmal so sieht, jetzt war ja das Rockhard Festival am Wochenende in Gelsenkirchen im Amphitheater.
Das habe ich auch gesehen, das war auch mit Abstand. Also
mit Abstand und so Boxen,
glaube ich.
Das sah ganz komisch aus.
Das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil das meine ich zumindest auch mit, es gibt halt auch manche Festivals, aber das ist dann, glaube ich, das Hygienekonzept, in Anführungszeichen, was gefahren wird, dass wenn du, glaube ich, die und die Regelung einfach dann durchsetzt, dann fällt das weg. Also bei 2G ist das weg, das weiß ich.
Okay.
Also dann kannst du dich verhalten wie eh und je. Ey, ich muss gestehen, was soll ich dir sagen? Also ich glaube, vielleicht, wenn man Bock hat zu spielen, wir sind nicht jedem recht machen können. Das ist halt so. Ich meine, guck dir dieses, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war, glaube ich, der Pete hatte da. Pete hat ja einen Podcast, den Pete-Cast, können wir auch Werbung hierfür machen. So, ne? Ne?
Ja.
Hauptberuflich Tätowierer, nebenberuflich Podcaster. der hatte, glaube ich, in der, ich glaube, zweiten Folge mit dem, ich glaube, mit dem André Hoppe war das, das Ding angerissen. Das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, wo Born from Pain in, ich glaube, Tschechien oder sowas gespielt haben. So, das war alles noch kurz vor Lockdown, kurz, also irgendwie alle, relativ am Anfang noch so. Ne? Und da konnte man, glaube ich, irgendwo noch in Tschechien, haben die eine Show gespielt. Und dann war dann halt irgendwie, haben die ein paar Videos gepostet oder sowas. Oder Madball war jetzt auch letztens, als die vor ein paar Monaten irgendwo in New York gespielt haben. Ich kriege den Kontext auch nicht mehr ganz
zusammen. Ach so, wo dann Leute sich darüber geäußert haben.
So, wo ich dann auch dann dachte, so, genauso auch bei Born from Pain dachte ich mir auch so, weil dann gab es, also da war eine hitzige Diskussion, wo ich mir auch dachte, ey Leute, haltet doch die Schnauze. Also von weh, also da war wirklich so, also war so eine krasse, so ein Shitstorm gegen die Band, wo ich mir auch dachte, man kann sich ja irgendwie versuchen, auf einer sachlichen Grundlage zu unterhalten. Es klappt aber eh nicht. Ich kürze das ab. Du hast bei der Problematik gerade, was das angeht, ne, gefühlt egal, wie du das irgendwie machst, ne,
du machst es einfach falsch. Absolut. Und die Frage ist dann am Ende des Tages, glaube ich, wirklich wofür. Und da muss man sagen, wir haben alle eine Meinung dazu. Ich habe auch eine Meinung ganz persönlich zu den, ich hatte mal einen Chef, der hat immer von den E-Mail-Starken gesprochen. Die würden dich persönlich niemals, würden die so mit dir reden, wie das, was da
gepostet wurde. Ja, genau, ist so wie der Internet-Gebäude.
Genau,
so,
ne? Weil du hast halt die Möglichkeit, du hängst an deinen Tasten.
Ja, klar,
und da kannst geht dir keiner auf sein.
Ja, genau.
So, und kannst da auch ganz stark auftreten, das würdest du persönlich, keine Ahnung wem gegenüber, niemals machen. Ist aber auch völlig egal, weil ich glaube, es ist wirklich im Moment so, jeder hat eine Meinung und muss überlegen, was er damit tut.
Genau.
Und
damit trifft uns das alle.
Genau.
Sau oder doofe dann daran. Also jeder ist davon betroffen.
Genau. Und am Ende, weißt du, wer steuert das denn? Das steuerst du doch selber gar nicht.
Nee.
Du musst halt überlegen, willst du das für dich? Willst du das für dein Umfeld? Weil das ist ja auch ein Risiko für einen selber, das zu tun. Genau wie in den Urlaub fahren oder so, da machen wir nichts. Wir haben auch gar kein Problem, dass hier, keine Ahnung, auf Schalke 25.000 Leute im Stadion sind. Und ich glaube, weißt du, aus Sicht von so einem Fußballverein, dass 25.000 Leute im Stadion sind, unter freiem Himmel, ey, von mir aus gar kein Problem. Klar. Aber, und jetzt kommt mein Aber, das Hygienekonzept im Stadion ist klar, aber wer macht denn das Hygienekonzept der Straßenbahn klar?
Ja, klar.
Wenn von den 25.000 alleine 5.000 Leute Straßenbahn fahren würden,
ja.
Überleg mal, was in der Straßenbahn los ist.
Ja.
Das ist der Superspreader-Event, nicht das Stadion.
Nein.
Und da finde ich, weißt du, so ein Hardcore-Konzert ist die Straßenbahnfahrt.
Ja.
Sonst ist es kein gutes Konzert.
Ja.
Also, ne, so einfach schwarz-weiß gesprochen. Und wir wollen halt überlegen, was ist auch da mit diesem Straßenbahn-Thema los und vielleicht muss man einfach noch einen Moment warten. Vielleicht ist es zu früh, vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, also wie gesagt, und das sage ich, viel einfach auch aus Müdigkeit. Und mir geht es, glaube ich, nur darum, da ich kürze halt ab, ohne jetzt, also ich will mich ja gar nicht, einfach weil ich da keinen Bock drauf habe, ich reg mich genug über Maßnahmen auf, aber da verweise ich schon drauf, wenn ich die Verhältnismäßigkeit nicht verstehe.
Ja.
Mit Sachen mit, warum dürfen die das und die anderen dürfen das nicht.
Ja,
verstehst du, was ich meine? Also das ist das. So, das finde ich. Und ich finde manche Sachen einfach in der, aber das finden ja alle halt irgendwie. Und natürlich weiß ich auch, wenn man sich über Schulen unterhält, was da abgeht, wo ich mir auch denke, das ist krass. Ja. Aber egal. Ich sag nur, ich finde es halt, was ich sehr erschreckend finde, ist so dieses Ding, das sofort so geurteilt wird.
Ja.
Und das finde ich, also das meine ich auch vielleicht gerade mit Born from Pain oder mit Madball.
Ja, das ist also schade.
Genau, das ist dann so, wenn dann sofort so, ihr macht das und das ist krass, bla, und dann wird sofort so abgegangen. Ohne vielleicht mal so ein bisschen auch auf die Leute einzugehen, dass man, das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Fehler in Anführungszeichen, ich versuche immer alles irgendwie ganzheitlich zu sehen. Also im Sinne von, ich will immer alle Seiten halt irgendwie hören.
Ja.
Und natürlich spielt dann auch so, vielleicht auch bei der Band dann auch so eine Verbindung halt, ne, weil auch ein Kumpel dann aber mir spielt. So, also ne, nicht, dass ich jetzt sage, so egal, was die machen, ist völlig egal.
Nein.
Aber dann denke ich auch so, ey, Alter, die haben jetzt ein Konzert gespielt. Also, bitte, lass doch, war das da für eine Diskussion? Da waren wirklich Kommentare dabei, wo ich mir echt dachte, Alter, ich kann mir das nicht weiter durchlesen. Da bist du ja kernaggressiv dann einfach bei.
Ja, und das ist auch einfach stumpfsinnig. Und deswegen, weißt du, es ist manchmal besser, nichts zu sagen.
Genau, halt die Schnauze.
Genau.
Ganz einfach.
Und das gilt für einen selber, weil wenn du dich dagegen wehrst, gibst du dem Ganzen noch mehr Raum.
Ja.
Und gleichzeitig ist der, über den du dich vielleicht jetzt gerade äußern möchtest oder dem du etwas entgegenbringen willst, den änderst du doch sowieso nicht. Weil die Meinung im Moment, ich meine, guck dir das ganze politische Trauerspiel an. Wir sind doch in einer Situation, wo doch unsere oberste Staatssituation keine klare Position bezieht. Was, wie sollen wir das denn dann von unseren Mitbürgern erwarten?
Ja.
Das heißt, ich kann doch heute an sich meine eigene Meinung haben. Ich muss gut überlegen, ob ich die wirklich äußern will, weil ich werde so oder so jemanden damit anpissen.
Ja, klar.
Und im Umkehrschluss, wenn ich jemandem damit aufs Füßchen trete, dann habe ich Stress am Hals wegen einer Sache, die es gar nicht wert ist, weil keiner von uns beiden, also der mit dem Füßchen und ich, die doch nicht beeinflussen können.
Ja.
Und da habe ich halt so ein Ding, ich habe dazu selbstverständlich eine Meinung. Aber
ja,
warum soll ich die denn im Internet breit machen? Weil die interessiert doch eh keine Sau.
Ja.
Was ich zu sagen habe, interessiert doch keinen.
Nein. Ja. Aber es ist natürlich auch, ach, wie gesagt, auch so ein Phänomen natürlich, ne? Auf Facebook, auf Instagram,
ja,
auf Social Media generell, das, was da, also was da kundgetan wird. Wie gesagt, wir schweifen, glaube ich, so ein bisschen auch ab. Ich finde es aber auch in Ordnung. Also, weil das, ich glaube, kürzt man einfach nochmal ab mit dem, was vielleicht so Shows angeht. Ey, keine Ahnung. Vielleicht, weil das ist, glaube ich, ich würde schon sagen, in so einer Szene schwieriger.
Ja.
Also, aber nur, also ist jetzt auch nur meine bescheidene Meinung dazu. Und ob jetzt, was haben wir jetzt, September? Ob er jetzt dieses Jahr noch eine Show spielt oder vielleicht Anfang nächsten Jahres. Also
ja,
wenn dann vielleicht so, am Ende wird es wahrscheinlich sowieso so sein. Ganz ehrlich, wenn ihr eine Show veranstaltet, müsst ihr gucken, was der, was die Venue macht.
Ja.
Also genau, was der veranstaltet.
Genau.
Nicht
genau.
Was, also wenn der, was ja, ihr könnt in der Band uneins sein oder nicht, aber man muss sich daran gewöhnen, was macht die Location.
Genau.
Ob das die Veltins Arena ist, ob das Rock am Ring Marek Lieberberg ist oder ob das, was weiß ich, irgendein kleiner Kaschemme ist. Der Veranstalter wird sagen,
so läuft das hier.
Genau,
das ist der
Punkt. Macht er oder macht er nicht?
Ja.
So wird das sein.
Und ich will dazu eigentlich nur eine Sache sagen, weil ich glaube, das ist wirklich auch Konsens mit den meisten, die ich kenne. Die wirklich Leidtragenden von diesem Verhalten sind doch am Ende diejenigen, die sich irgendwann mal entschieden haben, freiheitlich zu sagen, ich lebe von Musik.
Ja.
Ich bin Veranstaltungstechniker, ich bin Lichtmann,
genau,
ich bin Berufsmusiker, ich bin Sub von irgendwem, ich bin, ich weiß nicht was, Bühnengestalter, Bühnenbildner, keine Ahnung, irgendwas, Veranstalter vielleicht selber, ich betreibe den Verleih von Tourbussen und all das Zeug.
Ja.
Das sind doch die Leute, die so richtig angeschissen sind, weil wir unserem Hobby nicht nachgehen können. Ob ihr mit 94X ein Konzert mehr oder weniger spielt, wird nicht darüber entscheiden, ob ihr morgen was zu essen habt.
Nein,
aber die Kollegen, die das für uns ermöglichen, dass wir das tun können,
genau,
die haben nichts mehr auf dem Teller,
nein,
weil die mittlerweile ihr Equipment verkauft haben.
Genau.
Bedeutet also, wenn es wieder richtig rund geht, wenn irgendwann eine Regierung mal eine neue Entscheidung fällt und die Risiken dann neu zu bewerten sind oder auch nicht, keine Ahnung, völlig egal. Wenn es wieder losgeht, geht es eben nicht los, weil nämlich gar kein Equipment dafür mehr da ist.
Genau.
Weil nämlich die kleinen Sachen machen, wo wir alle von leben in unserer Szene, das ist in der Form gar nicht mehr machbar.
Nein.
Und da bin ich gespannt.
Ey, das wird. Ich auch. Ich gebe nur, also weil ich mir für alle Leute da draußen, weil ich mir verkneifen würde, egal wie klein die Show ist, fragt, egal wie dick ihr mit den Leuten befreundet seid, fragt nicht mehr nach Gästeliste. Gästeliste ist erstmal, würde ich erstmal sagen, ist erstmal gestorben.
Ja, und.
Also erstmal einfach so, weil jeder Euro zählt da immer so ein bisschen.
Absolut.
Und, ne, ja, und jeder zahlende Gast, jeder zahlende Gästin einfach, ey, scheiß drauf, Gästeliste, gib mal Kohle, damit die Branche auch wieder so ein bisschen ans Laufen kommt.
Das glaube ich auch. Und es ist einfach fair. Und vielleicht muss man jetzt auch nochmal an so einem Ding mit dem Hut dann rumgehen für die Leute, die sich da wirklich hingestellt haben und das ganze Zeug vermietet haben, weil wir haben lange nichts vermietet.
Genau.
Ja, aber. egal, ey, da ist Politik und du hast recht.
Nein, das ist ja
immer Teil davon.
Ist, ne? Nein, aber es ist ja, ich verstehe das ja. Ich will jetzt, wie gesagt, also wir sind alle davon betroffen und ich kann dann aber verstehen, wenn man kann über viele Sachen auch geteilter Meinung sein. Ja. Ich glaube, hat mich generell und damit, also beende ich für mich jetzt dann heute dieses Corona-Thema, ist glaube ich so, dass die Meinung manchmal so krass auseinandergehen und man so gespalten ist, wie so und man keinen Konsens da manchmal findet. Und ich rede jetzt gar nicht über irgendwie so, oh, ich lasse mich impfen, weil ich gechippt werde, darum geht es gar nicht. Das ist eh völliger, ja. Ganz, ganz anderer Schuss, sondern einfach eher, ja, dass ich glaube, dass das die Gesellschaft ganz, ganz hart gespalten hat.
Das glaube ich auch, aber...
Ob das wieder so zusammenwächst, das muss ich zeigen, das weiß ich nicht. Das entscheiden wir aber nicht.
Das entscheiden wir nicht und auf der anderen Seite muss ja auch eine Gesellschaft für sich überlegen, bin ich gespalten oder war es vorher schon so, ich habe es jetzt nochmal gesagt, keine ja, Ahnung.
Ey,
völlig egal. Viel wichtiger ist die Frage, welche Gitarre würdest du dir kaufen, wenn du jetzt eine kaufen müsstest?
Wenn ich mir jetzt eine kaufen müsste, okay, das ist die Abschlussfrage, dann würde ich... Wenn ich mir jetzt eine kaufen müsste, würde ich mir eine Fender Japan Jaguar holen mit Stop-Tail-Piece Hardtail Bridge, würde die umbauen auf quasi diese ganzen Schalter, die ich nicht brauche, raus, einfach ein Toggle, Volume Poti, vielleicht noch ein Ton Poti der Optik, weil... rotes Tortoir Pickguard, zwei weiße Pickups da rein. ja, die will ich mir kaufen. Die habe ich auch schon. Ich habe da eine im Auge.
Ah.
Und du?
Ich? Keine Ahnung. Ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, eigentlich bin ich sau zufrieden mit dem, was ich habe und brauche eigentlich nichts. Aber wenn ich müsste, um zu komplettieren, würde ich mir eine Gitarre kaufen, die ich überhaupt nicht brauche. Und das wäre eine 355 oder tatsächlich eine Strat endlich mal.
Cool. Pass auf, das ist jetzt das Wort des Abends gewesen.
Ja.
Du hast noch extra Time, sogar haben wir jetzt, ich guck mal, wir sind wahrscheinlich bei 2,5 Stunden.
Oh, wow. Gehabt.
Ja, würde ich mal schon sagen. Ja, genau 2,5 Stunden. Da haben wir auch nochmal schnell die Kurve, aber wir haben viel Gitarren-Talk gehabt.
Ja.
Ich mache jetzt, ich muss gleich noch, wie spät haben wir eigentlich?
Es ist jetzt 20 vor 9.
20 vor 9, ich muss eigentlich mal einkaufen
ja,
und dann trinken
los,
mal essen.
Los, dann los.
Und genau, ich schneide die Folge gleich zusammen. Viel Spaß mit der Folge. Danke, dass du nochmal da warst,
Ruben. Klar.
Ne? Diesmal lösche ich die hoffentlich nicht. genau, deswegen gibt es jetzt gleich schon dienstags die Folge, donnerstags wahrscheinlich nicht und vielleicht nächste Woche schon wieder die nächste. Mal gucken, wer dann am Start ist. Aber wahrscheinlich ist dann natürlich QMA dabei. Jo, danke für den geilen Talk. War fast, also ein bisschen anders, aber war ein bisschen nerdiger sogar noch.
Ja, Zeit. Sehr gut.
Und genau, viel Spaß und habt einen schönen Abend und bis bald.
Awesome. Ciao.
Ciao.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.